Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 569. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Ja, und es sind bewegte Zeiten, wenn man sich die Meldungen anschaut, Entlassungen, TV-Verträge, so vieles passiert gerade. Werden wir heute drüber sprechen, ihr habt auch viele aktuelle Fragen eingeschickt, auch gerade zur Zukunft von AEW, da gibt es einiges zu besprechen. Und ich würde sagen, Markus, wir steigen hier auch gleich ein, weil die Zeit drängt und wir haben ganz, ganz viele Fragen wieder eingeschickt bekommen, quer über alle Kanäle. Natürlich, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, dann könnt ihr gerne bei Patreon und bei Steady vorbeischauen. Da gibt es jetzt an diesem Wochenende zum Beispiel auch die Special Review zu AEW Grand Slam. Also da nochmal ganz, ganz aktuell. Wir haben außerdem einen Fokus-Podcast über Babyfaces gehabt. Da haben Shaggy und ich drüber geredet. Nächste Woche gibt es wieder das Magazin und noch vieles, vieles mehr. Zugriff aufs Archiv und so weiter und so fort. Und nicht zu vergessen, wenn ihr das hier bei YouTube seht, dann seht ihr auch uns, wunderschönen Hoshis in Bild und Ton. Und da könnt ihr auch natürlich YouTube-Kanalmitglied werden und uns auf dem Wege unterstützen. Vor allem aber auf dem Wege natürlich ganz, ganz viele Bonusinhalte freischalten. Also da gibt es dann wöchentlich neue Inhalte, genauso wie bei Patreon und Steady. Lohnt sich auf jeden Fall. So, legen wir los, weil, wie gesagt, jede Menge Fragen sind hier an Bord. Frank the Tank hat per fragen@headlock.de gefragt. John Cena ist für einen längeren Zeitraum zurück. The Rock überraschend bei SmackDown und mit einem gemunkelten WrestleMania-Match gegen Roman Reigns. Und angeblich soll WWE sich auch in Verhandlungen mit Batista befinden. Müssen wir befürchten, dass WWE auf der Road to WrestleMania von Allstars geprägt wird? Oder wie seht ihr die aktuelle Entwicklung? Markus.
Ja, also Rock ist natürlich, ich meine, der war halt tatsächlich, glaube ich, eher zufällig in der Stadt, eben bei einem Footballspiel. Hatte auch mit Pat McAfee vor Ort diesen Podcast aufgezeichnet. Also ich würde da jetzt nicht allzu viel reininterpretieren. Auf der anderen Seite, wir haben natürlich jetzt gerade die großen Streiks in Hollywood, also sowohl von den Schauspielern als auch von den Autoren. Das heißt, der gute Rock hat natürlich jetzt mal bisschen weniger zu tun. Wir haben jetzt auch gehört, die XFL soll mit der USFL eventuell fusionieren. Also wird auch die Frage sein. Sonst war das natürlich auch jetzt so immer nach der NFL-Saison im letzten Jahr ein bisschen Arbeit für ihn. Er ist auch das Gesicht von der XFL gewesen. Aber ich sag mal, wenn sich das Ganze jetzt ein bisschen länger hinzieht und der natürlich im Frühling Zeit hätte, der auch im Podcast mit McAfee gesagt, das Roman Reigns Match war zu einem gewissen Zeitpunkt für letztes Jahr oder für heuer eigentlich relativ fix. Das heißt, also ein Rock-Roman-Reigns-Match ist natürlich wahrscheinlich das Größtmögliche, was du derzeit bieten könntest. Auch mit der ganzen, das wäre halt natürlich auch so die Kulmination der Bloodline-Storyline. Wer ist der richtige Head of the Table? Und bei John Cena ist es halt sehr ähnlich im Moment. Also auch der natürlich jetzt sehr viel im Schauspiel unterwegs. Auch der hat gerade Zeit. Das kann sich halt sehr, sehr schnell ändern. Also wenn die wieder mit ihren Produktionen starten in Hollywood, dann sind das natürlich zwei Leute, die da viel zu tun haben. Und das Gleiche natürlich gilt auch für Bautista, auch der mittlerweile in Hollywood unterwegs. Das heißt, ich glaube, das wird sehr stark von der Zukunft hier bei diesen Streiks und diesen Einigungen abhängen. Bautista sehe ich jetzt persönlich auch nicht. Also der hatte ja eigentlich seinen schönen Abschied hier in dem Match mit Triple H. Mhm. Aber klar, also die großen Namen, die hast du hier. Und ja, man hat jetzt mit Ausnahme von dem Roman Reigns ja auch niemanden in der Schublade, der so einen wirklichen, diesen Status auch hat, also jetzt außerhalb der Wrestling-Bubble. Das heißt, das sind natürlich die großen Namen, mit denen du ein bisschen auch nochmal Publicity generieren könntest.
Haben wir ja auch gesehen, ne? Also da waren ja die Reaktionen waren ja enorm auf den überraschenden Auftritt von The Rock. Das ging ja auch von vorne bis hinten einmal quer bei Social Media durch die Decke. Man kann jetzt über den Inhalt streiten, den es da gegeben hat, aber nichtsdestotrotz, die Wirkung hat es erzielt. Und ich glaube schon, dass WWE, wenn man die Möglichkeiten hat, wird man versuchen, auf die Leute zurückzugreifen, weil die einfach Quote bringen. Die bringen Quote, die bringen Reichweite, die bringen Name-Value. Die sorgen auch dafür, dass man plötzlich in Outlets genannt wird, die sonst nichts mit Wrestling zu tun haben. Und entsprechend, warum denn nicht? Also, man wird das machen, wenn die frei sind. Und wie du schon gesagt hast, ob die dann frei sind, wie lange dieser Streik dann in Hollywood dauert, das muss man sehen. Ob es dann bis WrestleMania geht, ich meine, das ist jetzt noch weit über ein halbes Jahr hin, das wäre halt auch schon eine harte Nummer, ne? Auch für die Hollywood-Produktion, was jetzt da alles quasi gerade auf Eis liegt, das ist schon eine harte Geschichte, aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn man da die Möglichkeiten hat, dass man die da für WrestleMania und für die Road to WrestleMania auf jeden Fall sich schnappt. Genug finanzielle Ressourcen sind da. Möglichkeiten sind eben auch da. Warum auch nicht? Der André P. fragt noch per Discord, nach 4 Monaten WWE World Heavyweight Championship, wie fällt euer bisheriges Fazit aus und wie sehr catcht euch Seth Rollins bisheriger Title Run, Markus?
Ja, also ich bleib dabei. Für mich ist das halt irgendwie so der Nummer 3 Trostpreistitel. das ist halt, du brauchst halt natürlich jetzt abseits von dem Roman Reigns natürlich einen Titel bei Raw. Seth Rollins ist ein vernünftiger Kandidat, sage ich mal. Also den kannst du da problemlos hinstellen. Waren auch solide Matches, die er da so hatte. Ist für mich jetzt aber nicht so ein total toller Title Run. Also wenn ich jetzt mal so vergleiche, würde ich sagen, im gleichen Zeitraum hat Orange Cassidy wahrscheinlich mehr für den International Title getan, als es ein Seth jetzt für diesen Titel getan hat. Aber das kommt halt auch darauf an, wie man das Ganze darstellt. Also das ist schon okay. Aber hat mich jetzt nicht massiv von den Socken geworfen, was da bisher passiert ist mit dem Ding.
Mir fehlt halt noch diese eine Fehde, die mich wirklich so richtig mitnimmt und catcht. Er hat diese lange Geschichte gehabt mit Finn Bálor, das war alles gut und das war wrestlerisch auch in Ordnung. Jetzt hat er die Geschichte mit Shinsuke Nakamura, das ist auch okay, aber es ist auch nicht das, was mich jetzt so 100% abholt. Ne? Das Match der beiden zuletzt beim Pay-Per-View war auch zu lang, muss man sagen. Da gefällt mir tatsächlich aktuell ein Shinsuke Nakamura besser als ein Seth Rollins, weil ich finde, Seth Rollins dreht sich sehr stark um sich selber, was seinen Charakter angeht. Und der Title Run an sich ist okay. Die Matches sind gut, die Geschichten sind durchschnittlich bis gut, so nenne ich es einfach mal. Aber da fehlt jetzt noch so dieser ganz große Knall, der fehlt jetzt da noch. Ne? Natürlich hat aber, was man vielleicht Seth Rollins hier zugutehalten muss, man muss schon sagen, er hat sowohl geholfen, den Judgment Day noch stärker zu etablieren als Bedrohung, als auch Shinsuke Nakamura wieder interessanter zu machen. Ich glaube, das ist vielleicht, was man sagen kann. Ansonsten, wie du schon richtig gesagt hast, also es fühlt sich jetzt nicht wie der allergrößte Belt an. Ich persönlich, auch da eine ganz, ganz subjektive Meinung, würde sogar sagen, dass der Intercontinental-Title wertiger wirkt, aufgrund der Länge des Title-Runs, aufgrund der Art und Weise, wie man ihn präsentiert, als der World Heavyweight Championship.
Ja, würde ich unterschreiben. Und ich glaube, bei diesem World Heavyweight-Title, ich glaube, der wird nochmal aufgewertet werden im Zuge von dieser Judgment Day-Geschichte. Ich denke, da werden wir irgendwann mal diesen Cash-In sehen und dann werden wir irgendwie sehen, wie der Judgment Day da langsam zerbricht an dieser Geschichte. Und ich glaube, da wird er vielleicht nochmal ein bisschen auch größere Rolle spielen, sage ich mal.
Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, aber bis jetzt finde ich es in Ordnung, sagen wir es mal so. Wir haben noch so ein paar übergeordnete Fragen hier, die so ins Business-Ding reingehen. Versuchen wir kurz abzuhandeln. Wir werden nächste Woche nochmal über die Zukunft von WWE sprechen. Aber hier wird sehr oft gerne der Vergleich zwischen AEW und WWE natürlich gebracht. Und zum einen fragt hier der Real Sebastian, ist WWE als Konkurrent für AEW nach dem Zusammenschluss mit UFC zu TKO jetzt untouchable, Markus? Kommt da AEW nie ran?
Ja, es ist halt generell schwierig, also an den Marktführer seit gut 40 Jahren rankommen, das hat eigentlich nur mal ein paar Jahre in den 90ern die WCW geschafft, die es möglicherweise auch hätte schaffen können, das langfristig zu überrunden, die sind halt an ihrer eigenen Inkompetenz zerbrochen und ja, die WWE ist halt natürlich bei den meisten Leuten synonym mit das ist Wrestling. Die ist natürlich im Fernsehen präsent, die ist in den Medien präsent, die ist in den Köpfen der Leute präsent. Das heißt, ich sag mal, eher umgekehrt, also das, was jetzt AEW in knapp 4 Jahren eigentlich Marktpräsenz geschafft hat, ist eigentlich schon sehr ordentlich, weil das muss man auch dazu sagen, das hat mit Ausnahme der WCW damals und die gab es aber länger und die hatten eigentlich viel mehr Vorteile, was jetzt auch so die damalige Zeit mit Medienrechten und Nitro und sowas angeht.
Und WWF hatte damals auch sehr viele Nachteile, ne? Steroidskandal, genau. Die waren halt auch wirklich in einer handfesten Krise und wir haben natürlich jetzt aktuell auch ein anderes Bild. Ne? Vor einigen Jahren noch sah das ein bisschen anders aus, da war WWE unten, jetzt ist WWE plötzlich wieder heiß. Und AEW ja, ist plötzlich
heiß,
wieder kalt.
Heiß sprechen wir jetzt auch hauptsächlich auch vom Kreativbereich. Natürlich, House-Shows und so weiter laufen besser. Aber schlecht gegangen ist es der WWE ja auch 2019, als jetzt die AEW gestartet hat, nicht. Also das ist im Gegenteil. Die hatten damals auch die größten TV-Deals mit Fox und Raw. Also die sind halt einfach oder waren noch vor dem Zusammenschluss allein von den Wirtschaftsdaten her locker um den Faktor 10 größer als AEW. Das heißt, das ist eigentlich schon ein Achtungserfolg, dass AEW mal das geschafft hat, was sie bisher erreicht haben. Jetzt ist natürlich diese Endeavor-Maschine auch noch dahinter. Also jetzt nicht, man darf ja auch nicht vergessen, diese Medienrechtsverhandlungen, auch wenn jetzt ein paar Leute sagen, oh, nur ungefähr 1,4 mal so viel für SmackDown. Aber du hast ja jetzt einen Nick Khan dahinter, du hast die komplette Endeavor-Maschine dahinter und die machen ja sehr viel auch so Medienrechtsverhandlungen. Das heißt, allein das, was du hier an Expertise und Know-how hast, um solche Deals an Land zu ziehen, darf man nicht unterschätzen. Da muss halt auch AEW mal hinkommen. Also ich glaube, Tony Khan ist ein sehr guter Geschäftsmann, aber der ist ja in dem Sinn auch neu. Der hat natürlich seine Expertise aus dem Sportbereich, dass er da eh selber gesagt hat, er hat sehr viel mitgenommen, auch aus dem Bereich Football, aus dem Bereich Fußball. Da hat er natürlich auch Kontakte geknüpft, der kennt das Spiel auch, aber der ist halt jetzt, also dessen Hauptgeschäft in seinem Leben war bisher nie ausschließlich Medienrechte-Deals auszuhandeln. Und von so Leuten wie Ariane Emanuel und Nick Khan, die machen seit teilweise 15, 20 Jahren genau das. Also auch das darf man nicht vergessen. Und die haben natürlich auch diese Möglichkeiten, da in andere Länder zu gehen. Jetzt haben wir Elimination Chamber im Februar, glaube ich, in Australien. Jo, die können solche Deals jetzt an Land ziehen, wo auch die dortige Regierung was bezahlt. All-in, super Erfolg, aber das darf man auch nicht vergessen. Von der Stadt London ist da, glaube ich, kein Cent und kein Penny geflossen, dass die jetzt diese Show in London veranstalten. Das ist auch das, was die WWE gerne möchte, WrestleMania in London, aber die wollen Geld dafür sehen. Tony Khan hat einfach gesagt, okay, wir gehen ins Wembley-Stadion, wir versuchen das.
Und halten machen teilweise auch die Tickets relativ günstig.
Genau. Ne?
Das darfst du auch nicht vergessen.
Genau das. Und die haben aber nicht dieses Geschäftsmodell, ich gehe irgendwo hin und werde dafür bezahlt. Die WWE sehr wohl. Also das darf man alles nicht vergessen, was da wirklich für eine Expertise, für eine Maschine, für eine Erfahrung dahinter. Natürlich, diese Stellung als Marktführer ist ein etabliertes Produkt. Die bringen seit Jahren noch gute Quoten in der ganzen Medienbranche. Also unantastbar ist immer ein schwieriges Wort. Also ich kann mir zu unseren Lebzeiten wahrscheinlich nicht vorstellen, dass es irgendwann mal eine Welt ohne WWE geben wird, dass diese Firma, sage ich mal, bankrott geht, dass die aus wirtschaftlichen Gründen zugesperrt wird. Schauen wir mal. Also ich glaube, wenn AEW jetzt langfristig auch vernünftige Verträge kriegt, vernünftiges Geld bekommt, wenn die jetzt ihre, weiß nicht, was sie anstreben, vielleicht 100 Millionen Dollar im Jahr bekommen, dann sind die langfristig sicher gut aufgestellt. Aber man darf halt auch nicht vergessen, ja, was halt die WWE mit ihm. Und man muss sich das auch pro Stunde anschauen. Also Raw hat ungefähr die doppelten Quoten von Dynamite im Moment, bekommt aber pro Stunde ungefähr das Fünffache an Geld, was Dynamite bekommt. Und da musst du auch mal hinkommen, dass irgendjemand sagt, dein Produkt ist für mich so wertvoll, dass ich dir auch das Fünffache pro Stunde bezahle, so wie ich es der Konkurrenz mache. Da bist du wahrscheinlich dann schon gut dran, wenn du um den Faktor 3 mehr kriegst, als um den Faktor 5. Von daher ja. Also kurze Frage, lange Antwort.
Ja.
Schwierig.
Also ich glaube auch, dass das gar nicht das Ziel von AEW sein sollte, hier wirklich WWE anzukratzen, sondern AEW ist noch immer in der Phase, wo man erstmal gucken muss, dass man sich selbst etabliert, dass man selber schwarze Zahlen schreibt und dass man entsprechend die eigenen Abläufe auch optimiert. Weil wir stecken jetzt gerade mit AEW, glaube ich, auch in der ersten Krise, ne, das muss man sagen. Und die zieht sich jetzt auch schon ein bisschen. Ne. Wir haben es gesehen, jetzt klar, All-In, großer Erfolg, aber man hat jetzt auch gesehen, dass es da Probleme gibt, sowohl hinter den Kulissen als auch was die Zuschauerzahlen angeht.
Ja.
Ne?
Was haben wir jetzt?
Ja. Nee, dann mach du, komm. Dann.
Jetzt haben wir zum Beispiel auch gehört, jetzt haben wir ja den Personalabbau gehabt, dass wir haben zuletzt gehört, WWE hatte jetzt vor diesen knapp 100 Stellen, die da, glaube ich, gestrichen worden sind, 800 Leute, jetzt Zusammenlegung mit TKO, sollen jetzt in Summe vielleicht, weiß nicht, 1300, 1400 Leute haben, die aber nur sich im Backstage-Bereich um Dinge kümmern, sei es jetzt Produktion, sei es irgendwelche Verträge, sei es Marketing, Grafik, was auch immer du brauchst. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute bei AEW arbeiten. Ich weiß, dass die teilweise Ressourcen auch mit den Jacksonville Jaguars sich teilen. Aber ich schätze mal, wenn die irgendwie 100 Leute im Hintergrund haben, die sich um diese Dinge kümmern, das darf man auch nicht vergessen. Also da sprechen wir auch vom Faktor 10 bis 15. Absolut, einfach ja. Von Manpower, die dahinter steckt um sich um so sage ich mal, auch Alltagsaufgaben zu kümmern, die du brauchst, um so ein Unternehmen vernünftig zu führen.
Ja, auch die gesamte Crew und die gesamte Technik und so weiter und so fort. Das ist ja ein riesen Apparat einfach. Genau wie du gesagt hast, das ist halt eine Maschine, die hinter WWE steht. Und das darf man halt echt nicht unterschätzen. Und sowas baust du auch nicht mal eben innerhalb von 4 Jahren auf, sondern das geht Schritt für Schritt für Schritt. Und da schließe ich dann an die Frage vom Ultimate Warrior an. Der fragt nämlich, können langfristig 2 große Ligen nebeneinander existieren? Und spricht natürlich da von WWE und AEW. Und ich glaube, das muss genau das Ziel sein, was AEW anstrebt. Natürlich wird WWE auch versuchen, die ein bisschen klein zu halten. Natürlich wird AEW versuchen zu wachsen. Aber das ist doch genau das Ziel. Und das ist doch auch was Gutes für die Industrie, wenn du 2 Unternehmen hast, die Geld verdienen, die schwarze Zahlen schreiben, die ein gutes Umfeld für die Mitarbeitenden dann abliefern. Das ist doch genau das, was du eigentlich haben willst. Es geht ja nicht, ich glaube, vielleicht müssen wir uns da auch alle von verabschieden, dass wir ständig diesen Monday Night War Gedanken im Hinterkopf haben. Es kann nur einen geben, es gibt nur einen großen Wrestling-Platzhirsch, das ist WWE und, ne, und AEW, die wollen da oben hin und die wollen die bekämpfen und irgendwann wird WWE fallen und dann ist alles vorbei. Ich glaube, das ist ein falsches Denken, oder? Ist das sowas, was uns der Monday Night War so ein bisschen eingepflanzt hat und was aber eigentlich also komplett kontraproduktiv ist?
Einerseits das war halt dieses 2 große Player auf Augenhöhe und das war halt damals auch, also wenn wir jetzt wieder von, ich lese das auch immer wieder bei unserem Discord so, auch TNA, die hatten 2010 ja noch bei der Show, wo Hulk Hogan debütet, die hatten 2 Millionen Zuseher, da kommt der AEW nicht hin. Das war auch eine komplett andere Medien- und Fernsehlandschaft, also man darf auch nicht immer irgendwie hergehen und sagen, ja, in den 90ern, da gab es am Montagabend, ich weiß nicht, übergreifend zwischen Raw und SmackDown teilweise 8 bis 9 Millionen Zuschauer, so viele Leute hast du nicht mehr, die jetzt heute hier, also selbst wenn ich jetzt so die großen Sender, die du über Antenne empfangen kannst, in den USA nehmen, ABC, Fox zum Beispiel, NBC, selbst die haben in allen TV-Haushalten nur noch ein bisschen über 77%, glaube ich, Reichweite. Das heißt, selbst jeder, der irgendwie einen Bildschirm zu Hause hat und sei es also darauf nur am Notebook Netflix sieht, hat vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit, diesen Sender zu empfangen. Also diese Reichweite geht zurück. Die Leute, die lineares Fernsehen konsumieren, werden immer älter. Das heißt, diese Ratings-Vergleiche kannst du nicht machen. Und mir hat sehr gut gefallen, Tony Khan hat einmal im Interview gesagt, sie sehen sich halt hier als Challenger-Brand. Er hat das verglichen zum Beispiel mit Pepsi und Coca-Cola oder mit McDonald's und Burger King, wo er gemeint hat, du hast halt diesen etablierten Player, der lokal ist. Aber ich sag mal, Pepsi ist ja jetzt auch keine kleine Firma. Die sind nicht Coca-Cola. Aber die haben natürlich auch vielleicht aus der Position heraus gewisse Vorteile. Die können halt so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr edgy sein. Die können auch so in der Außenkommunikation ein bisschen, wir sind hier die Alternative zum etablierten Brand. Wir sind so ein bisschen der Stachel im Fleisch. Wir machen die Dinge halt anders. Und ich glaube, das kannst du auch als Stärke sehen. Und das musst du vielleicht auch verwenden. Also ich glaube, das Ziel muss wirklich sein, ja, du willst eigentlich zu einem Coca-Cola oder McDonald's, willst du eigentlich Pepsi und Burger King sein. Du bist nicht so groß, aber jeder kennt dich, du bist etabliert und jeder weiß, du wirst nicht so schnell vom Markt auch wieder verschwinden.
Das ist es halt, ne? Ich glaube, wir müssen uns da wirklich dann auch davon verabschieden, dass wir jetzt diesen großen Krieg nochmal haben, weil das ist dumm. Ich meine, was hat denn der Monday Night War gebracht im Endeffekt, ne? Also, er hat uns natürlich eine tolle Zeit beschert, aber er hat für ganz, ganz viele Menschen einfach auch eine Menge Schaden bedeutet. Und es ist dumm, da jetzt zu versuchen, dagegen anzugehen und da irgendwie einen Head-to-Head zu versuchen oder sonst irgendwas. Sondern nein, versuch dich daneben zu etablieren und versuch auch im Windschatten zu wachsen, weil wenn WWE wächst, kann das auch im besten Fall bedeuten, dass die Aufmerksamkeit auf Wrestling fällt. Und dann sagen vielleicht manche, ja, ich gucke vielleicht auch hier nochmal rein und informiere mich darüber. Das kann auch von Vorteil sein, wie du schon richtig gesagt hast.
Vor allem ein Monday Night War darf man auch nicht vergessen, der hat gedauert in Wahrheit nicht mal ganz 5,5 Jahre. Ja. Also von September 95 bis März, ja, 2001. Und so die wirklich heiße Phase war vielleicht so von, ja, 96 bis 99.
Ja.
Also über diese 3 heißen Jahre ist AEW schon mal rausgekommen. Das darf auch nicht vergessen, auch wenn ein Eric Bischoff immer sich da, oder vor allem ein Vince Russo, sich immer gut hinstellen. Aber ich sag mal, den wirtschaftlichen Erfolg und die Langlebigkeit auf Augenhöhe, zumindest ein, wie wir es gesagt haben, Challenger-Brand zu sein, das hat AEW, hat da eigentlich fast schon die WCW überholt oder ist schon ziemlich gleich auf vom reinen Zeitraum her. Und jetzt darf man halt auch nicht vergessen, was hätten wir denn vielleicht für eine coole Zeit gehabt, wenn WCW 2001 da nicht die Pforten hätten schließen müssen? Wenn wir uns jetzt vorstellen, das würde vielleicht bis heute gehen. Also wir hätten vielleicht heute immer noch jeden Montag Nitro und jeden Montag Raw, auf welchen Sendern auch immer, was da möglich gewesen wäre. in dieser Zeit. Und ich glaube, für uns als Fans kann es ja nur ein Vorteil sein, wenn wir langfristig sagen, egal wie dieses Auf und Ab und diese Vergleiche gehen, auch in 20 Jahren wird es noch eine WWE und wird es auch noch eine AEW geben. Weil für alle Fans und für alle Leute, die in dieser Branche arbeiten, die Wrestler als allererstes, ist das natürlich das Beste, was da passieren kann, dass du zwei Leute in der Konkurrenzsituation hast. Du kannst nämlich immer woanders, haben wir bei Cody Rhodes gesehen, du kannst, wenn du das Gefühl hast, du stagnierst irgendwo, jederzeit zum Konkurrenten gehen, kannst dort irgendwie wieder neu aufblühen.
Ist auch super wichtig. Also, das hat es ja früher in der Territories ja auch gegeben. Dann hat man quasi das eine Territory abgegrast, da kannten dann irgendwann alle, dann bist du woanders hingegangen und konntest dich nochmal komplett ausleben, ne? Ja.
Genau, und das fürs Geld ist natürlich auch gut, weil wenn beide dich haben wollen, kannst du natürlich deinen Preis nach oben treiben. Und das muss eigentlich langfristig das Ziel sein für jeden Wrestler. Und die Wrestler selber sehen das auch nicht so. Dieses Lagerdenken und dieses Konkurrenzdenken, das hast du hauptsächlich bei den Fans, das hast du natürlich bei den Leuten, die jetzt wirklich in der Company arbeiten, die irgendwo im Management sind, die in der Firma arbeiten. Aber die Wrestler selber, erstens sind die sehr oft befreundet oder teilweise sogar in Beziehungen übergreifend. Und für die ist das natürlich das Beste, was ihnen passieren kann, dass du zwei oder sogar drei starke Player hast, zwischen denen du dich entscheiden kannst jederzeit.
Ja, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil du, als du gesagt hast, ja, stell dich mal vor, die WCW hätte 2001 nicht quasi Pforten schließen können und dann, oder schließen müssen vielmehr, habe ich mir gedacht, Mensch, aber da wäre es doch die Invasion entgangen. Und dann dachte ich mir, ach.
Auch das wäre ein Vorteil gewesen.
Das stimmt. Du hast aber gerade angesprochen hier von wegen Wechsel und da haben wir natürlich auch ein paar Punkte. Der Demon de Nuapte hat per YouTube gefragt, denkt ihr, Jade Cargill hätte eine Zukunft bei WWE? Sollte sie dort engagiert werden? Also die Frage kam, als die ersten Gerüchte aufkamen. Inzwischen sieht es ja sehr, 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 sehr stark danach aus. Auch wenn es noch keine 100% offizielle Bestätigung dafür gibt. Aber Markus, wie siehst du Jade Cargill bei WWE?
Ja, also wenn ich jetzt rein mal so auf den optischen Anspruch, auf den Look und so auf die Ausstrahlung gehe, würde ich fast sagen, ist WWE für die natürlich fast das optimale Umfeld. Der hat noch einen zweiten Vorteil, die kann da eigentlich mit sehr guten etablierten Wrestlerinnen arbeiten. Also du hast natürlich auch bei AEW gute Leute, weil wir hören immer wieder diese Kritik, Frauen bei AEW werden nicht oft optimal eingesetzt, sind teilweise also ein bisschen durchwachsen, du hast sehr gute Leute, du hast aber auch Leute, die halt auch noch Erfahrung brauchen. Und gerade so diese Top-Riege bei der WWE plus das, was jetzt auch so die letzten Jahre bei NXT so nachkommt und nachgekommen ist, kannst du eine Jade Cargill natürlich auch vielleicht besser aussehen lassen, als sie derzeit noch ist. Die kann natürlich, wenn sie das will, auch besser werden. Und man darf halt auch nicht vergessen, jetzt nicht nur dieses Ding, sie ist im Wrestling und möchte mit Wrestling ihr Geld verdienen. Die ist ja auch außerhalb vom Wrestling tätig. Ich glaube, der gehört gemeinsam mit ihrem Mann ein, was ist das, Softball-Team oder irgendwas. Also die ist jetzt auch im Sportbereich aktiv. Und einerseits kann da die WWE natürlich oder diese ganze TKO-Endeavor-Maschine im Hintergrund, die bringt ja natürlich die maximale Reichweite. Und wenn die will, die hat ja auch einen Look, vielleicht möchte in den Bereich Schauspiel gehen, die möchte vielleicht auch da mal irgendwie mit ihrem Nebenprodukten Geld verdienen, vernünftig, dann ist die schon mal in der richtigen Firma, wo der richtige Agent kommen kann und sagen kann, übrigens, du willst dort und dahin. Und bisher war es eher so, die WWE war da wahrscheinlich eher kritisch. Die wollte mit den Leuten dass die Leute im Ring stehen und Geld verdienen. Die wollten nicht unbedingt, dass die irgendwie große Hollywood-Stars nebenbei werden. Das hat dann bei Rock und John Cena natürlich ist das mit der Zeit gekommen. Einer Firma TKO, wo Endeavor dahinter steht, wird das ganz egal sein, wenn die sagen, okay, wir verdienen mit dir mit dem Wrestling Geld super. Wir verdienen mit dir aber auch gut Geld, wenn wir dich repräsentieren, weil du irgendwie in Hollywood oder sonst wo bist oder du willst mit deiner, weiß nicht, wir vermarkten jetzt deine Softball-Liga und machen irgendwelche Medienrechte-Deals und verdienen damit Geld mit dir. Ja. Ist für uns auch gut. Also ich glaube, die hat ein gutes Umfeld, wenn die dorthin geht.
Ja, wir haben auch schon zu AEW-Zeiten immer gesagt, dass Jade Cargill eigentlich fast viel, viel besser zu WWE passen würde als zu AEW, rein vom Stil, weil eben der Look ist da, die Ausstrahlung ist da. Klar, im Ring hapert das noch ein bisschen, aber es heißt ja da auch, dass sie schon beim Performance Center gewesen wäre. Das heißt, sie hat da auch noch deutlich besseres Umfeld, um auch besser zu werden. Im Ring hat auch mehr Erfahrung noch Backstage, was so die Promo-Arbeit angeht. Sie hat das Marketing-Umfeld, wo sie noch mit dran arbeiten kann. Also ich glaube, dass die da ein richtig großer Star werden kann.
Das Einzige, was auf der anderen Seite ist halt vielleicht natürlich so die ja, die Termine werden halt anders sein. Weil bei AEW hatte sie halt vielleicht ihren Auftritt einmal die Woche. Die hat ja auch, glaube ich, noch eine relativ junge Tochter, hat ihr Familienleben. Ob das bei der WWE jetzt so gehen wird, weiß ich nicht. Also die haben jetzt natürlich nicht mehr dieses Hausshow-Ausmaß wie früher. Aber wenn du da sozusagen involviert bist, hast du halt doch deine Außentermine, deine Hausshow-Termine. Also bist wahrscheinlich ein bisschen mehr von daheim und auch von der Familie weg, standardmäßig, also sie handelt sich dann einen guten Deal aus. Das ist vielleicht noch was man bedenken müsste bei ihr.
Ja, aber ansonsten glaube ich, ist das schon ein ganz guter Deal für beide Beteiligten. Übrigens, der Ultimate Warrior hat auch noch gefragt, hier, wie seht ihr WWE im Laufe der Zeit beziehungsweise in der Zukunft? Die Frage beantworten wir diesmal nicht, weil darüber werden wir nächste Woche einfach im Wochenend-Podcast sprechen. Es hat sich ja jetzt doch einiges getan mit Endeavor, mit dem TV-Deal und so weiter und so fort. Das wird dann wahrscheinlich das nächste Thema unseres Wochenend-Podcasts sein. Wir machen immer weiter mit den Personalfragen, weil natürlich kam da auch die Sprache auf MJF, ne, der Bidding War of 2024, wie er es immer so schön sagt, da fragt der Klaas per Patreon, ja, wie seht ihr die Zukunft von MJF, wenn der Vertrag ausläuft, Pro und Contra zu WWE und AEW für ihn? Ich muss dich erstmal eins fragen, Markus, bevor wir jetzt Pro und Contra, das haben wir, glaube ich, auch schon diverse Male besprochen, aber so sehr wie MJF das In-Character quasi forciert und ich glaube irgendwie, der hängt da stärker mit dem Herz bei AEW drin, als alles andere. Ich glaube, er nutzt das so ein bisschen, um seinen Charakter natürlich overzubringen und um seinen Charakter zu darzustellen. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt der Typ Backstage ist, der vor der Kamera steht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, hängt viel stärker an AEW, als wir das alle denken könnten, gerade von den Kommentaren, die er immer vor sich gibt.
Also ich glaube, als allererstes, da gab es ja so ein bisschen diesen Disput da letztes Jahr, wo man nicht genau weiß, wie viel davon war jetzt wahr, wie viel war irgendwie so Work-Shoot-Storyline. Ich glaube, und ich glaube, das glauben auch viele andere, dass der längst über 2024 hinaus langfristig bei AEW unter Vertrag ist. Das heißt, das wird so eine gewisse Storyline sein. Der hat einen sehr, sehr guten Draht, was man so weiß, zu Tony Khan backstage. Das heißt, der darf hier seine eigenen Storylines auch machen.
Angeblich ja so eng, dass es auch schon manchen übel aufstößt, so heißt es ja. Es sieht quasi
ja,
zu eng.
Ja, also klar, das hast du natürlich immer. Also jeder, der irgendwie, sag ich mal, das kennt man wahrscheinlich in jeder Firma, jeder, der irgendwie mit dem Chef gut kann und so ein bisschen auch privat dessen Ohr und dessen Aufmerksamkeit genießt, wird halt dann auch viel natürlich gesprochen, oh, der ist ja nur in der Position, weil, egal, also ich glaube, man kann sagen, MJF ist natürlich ein tolles Talent, vor der Kamera, im Ring, als Promo. Was ich für den, also ganz, ganz sehr ähnlich, wie ich es gerade für Jade Cargill gesagt habe, wenn der übers Wrestling hinaus, Richtung Entertainment, Hollywood, eigene Talkshow, was auch immer so in der Medienbranche möglich ist, gehen möchte, hätte er da natürlich sicherlich bei Endeavor und TKO die richtigen Leute an der Hand, die das vielleicht auch ein bisschen forcieren würden. Auf der anderen Seite, Tony Khan hat ja auch erlaubt ja den Leuten auch immer wieder eben sehr viel liberaler, als das die WWE tut, da ihre Nebenprojekte zu machen. Und MJF darf man nicht vergessen, der spielt ja übrigens auch eine Rolle, weiß nicht, ob das schon abgedreht ist oder ob es noch gedreht wird. Da kommt ein Film über die Van Erich-Familie ins Kino. Und dort spielt er zum Beispiel auch eine Rolle von, ich glaube, wer ist es denn?
Der falsche Van Erich ist es doch, oder? Ist es nicht der falsche Van Erich gewesen?
Ich glaube, genau, der quasi Cousin, der kein wirklicher Cousin war. Also, da sieht man schon, es gibt durchaus die Möglichkeit, auch abseits vom Wrestling bei AEW Projekte umzusetzen. Also, ich glaube, der wird auch in der WWE ein sehr großer Star werden. Der hält natürlich alles, der bringt alles mit. Der kann im Ring performen und der wird natürlich, also jede Raw oder SmackDown-Episode kann ich mir auch eine 10 Minuten MJF-Promo vorstellen, ist überhaupt kein Thema.
Aber auch bei WWE, dann darf der doch Sachen nicht sagen und so, hallo, dann ist er doch hier zensiert.
Ja, schauen wir mal. Also er wird dort sicherlich weniger Mitspracherecht haben. Ich glaube, dass der bei AEW sehr, sehr viel freie Hand hat. Und also diese ganze Adam Cole-Geschichte, die ist ihnen ja mehr oder weniger passiert. Und ich glaube, dass die beide einfach sehr viel Input im Moment haben, was bei dieser Geschichte rauskommt. Das wird es im selben Ausmaß bei der WWE wahrscheinlich nicht geben. Oder zumindest in der WWE, wie wir sie jetzt kennen aus den letzten Jahren. Schauen wir mal, es kann sich ja alles ändern. Ein bisschen auch in den nächsten Monaten und Jahren. Aber, also ich sehe MJF, wenn es jetzt darum geht, wo kommt der nach dem Bidding War of 2024 raus? würde ich jetzt mal sagen, ich sehe den weiterhin bei AEW.
Ich glaube auch, dass er erstmal noch da bleibt. Und aus einem ganz einfachen Grund, weil ich glaube, dass er da noch nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht so stale ist, wie man so schön sagt. Ich glaube, dass der da auch noch sieht, ich kann hier noch was machen, ich kann hier noch was erreichen, ich kann mich auch noch weiterentwickeln. Ich komme noch bei den Zuschauern an, ich entdecke auch noch andere Seiten an mir und ich mag vielleicht auch, dass ich hier kreativ mehr Einfluss habe. Aber er wird irgendwann an den Punkt kommen, wo er sagt, jetzt habe ich es hier eigentlich alles erreicht. Und wo geht es denn dann für mich weiter? Und ich bin mir 100% sicher, dass ein MJF irgendwann bei WWE landen wird. Einfach weil das ist der logische Weg. Du kannst nicht dein Leben lang jetzt da bei der Alternative sein, sondern du wirst auch irgendwann kannst nicht immer der große Fisch im kleinen Teich sein, sondern du wirst auch irgendwann.
Also ich glaube auch, er wird nicht der Sting sein. Also Sting, nee, selbst eben. Sting ist ja irgendwann zur WWE gegangen. Aber Sting war eigentlich so der eine Wrestler, der nie bei der WWE war, der seine ganze Karriere über der WCW treu war, der dann sehr lange auch TNA treu war, bis es halt nicht mehr ging. Also in der Rolle sehe ich MJF bei AEW tatsächlich nicht. Da sehe ich einen Darby Allin tatsächlich. Also ich glaube, der wird nie weggehen, das hat er auch gesagt. Das glaube ich dem sogar. MJF, irgendwann kann ich mir den gut vorstellen bei der WWE. Aber ich glaube nicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren.
Gehe ich mit. Gehe ich genau aus dem Grund mit. Wir haben noch eine WWE-Frage hier. Wie sieht es bei euch aus, was das Interesse an Roman Reigns Titelregentschaft angeht? Also ist da noch das Interesse da? Oder der Titel wird ja nie mehr verteidigt und er ist ja auch nicht da. Also ist ein bisschen abgekühlt, oder Markus? Also die Geschichte um die Bloodline und gerade Roman Reigns. Wie siehst du das?
Ja, also die Bloodline-Geschichte hat natürlich jetzt den Höhepunkt gehabt mit der Sami Zayn-Geschichte, dann noch mit der Usos-Geschichte. Die wird mal jetzt weiter erzählen müssen. Also jetzt geht es also ein bisschen Richtung Judgment Day. Da haben wir schon den einen, Paul Heyman haben wir jetzt auch schon öfter mal gesehen. Also ich glaube, wir haben auch in einer anderen Sendung schon mal drüber gesprochen. Es wird vielleicht so ein bisschen Richtung Bloodline Judgment Day gehen, wobei die Frage sein wird, wer ist denn dann bei der Bloodline dabei? Also da müssten wir vielleicht noch ein bisschen im Anoa'i-Familien-Fundus graben. Oder die raufen sich irgendwie gegen die Judgment Day nochmal einmalig zusammen. Aber das stimmt schon. Also wenn wir jetzt den Rock nicht kriegen und der Plan vielleicht wirklich irgendwie ist, die Cody Rhodes-Geschichte wird dann erst bei WrestleMania fertig erzählt, dann müssen wir da jetzt mal die nächsten 5, 6 Monate irgendwie noch mit Leben füllen. Also schauen wir mal, und der Titel, ja, also ich glaube, es hat einen Grund, dass wir jetzt auch eben bei Raw den Heavyweight-Titel haben, der tatsächlich öfter verteidigt wird. Das ist bei Roman Reigns halt so ein bisschen auch eine Requisite im Moment, diese Gürtel.
Ja, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Ich finde, man stagniert jetzt gerade auf der Geschichte. Man hangelt sich vielleicht auch so ein bisschen zur nächsten großen Story, aber jetzt gerade ist es nicht so geil. Also da ist schon so Judgment Day tatsächlich schon interessanter und auch das ist nicht so mega geil. Also gerade ist so diese ganz hohe Phase, wo man wirklich darauf hingefiebert hat, wie geht's jetzt weiter, die ist jetzt so ein bisschen vorbei. Wir haben die Sache mit Jey Uso gerade, das gefällt mir ganz gut, aber Jimmy Uso, das ist alles noch so ein bisschen wirr, aber ich glaube auch, dass man da wieder einen Weg rausfinden wird, was das angeht und mal gucken, wo dann das nächste Kapitel quasi hier aufgeschlagen wird. Wir haben noch jede Menge AEW-Fragen, vor allem auch, was AEW in Zukunft angeht und ob man sich mit AEW stärker in Richtung WWE entwickelt. Und da hat auch der Demon gefragt, hier, was haltet ihr von der möglichen Planung, dass AEW zukünftig 12 Pay-Per-Views im Jahr veranstalten könnte? Und ich habe die Frage, glaube ich, hier nicht aufgeschrieben. Ich weiß, wir hatten auch noch die Frage, ob wir Angst davor haben, dass sich AEW zu sehr in Richtung WWE entwickelt, Markus.
Ja, zu sehr. Also ich glaube, das haben wir jetzt ausführlich schon beantwortet. Hinter den Kulissen willst du natürlich so sehr WWE sein, wie du sein kannst, einfach um dasselbe Geld zu verdienen. Der Fokus ist halt immer noch beim Produkt sehr stark auf gutes Wrestling. Er ist im Moment, habe ich das Gefühl, wobei das wird jetzt auch wieder besser, also sowohl den Build zu Grand Slam als auch zu Wrestle Dream, den finde ich eigentlich gut. Wir hatten jetzt zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, dass das Wrestling nach wie vor sehr, sehr gut ist, aber dass ein bisschen die Storylines und die Geschichten leiden. Das wird wieder besser, habe ich das Gefühl. Ja, also schwierig. Ich glaube, man soll schon, zu den Pay-Per-Views muss ich sagen, das hat auch Tony Khan gesagt, also keine erfolgreiche Liga hat es jemals bereut, mehr Pay-Per-Views zu machen. Auch da wird halt, also wenn wir jetzt wirklich so von alle 4 Wochen ein Pay-Per-View sprechen, da wird es halt sehr, sehr wichtig sein, einen langfristigen Plan zu haben und auch wirklich wissen, da beginnt die Geschichte, da geht sie weiter. Eher Geschichten vielleicht über mehrere Pay-Per-Views zu erzählen. Mit Ricky Starks und Bryan Danielson ist man jetzt schon in eine ähnliche Richtung gegangen. Da nimmt man jetzt natürlich auch noch TV-Shows mit, jetzt auch mit diesem Texas Deathmatch bei Collision. Aber ich glaube, so wird es vielleicht irgendwie gehen. Also ähnlich wie wir es bei WWE kennen, da beginnt eine Feder, dann gibt es ein Match, dann gibt es irgendein Stipulation-Match und dann gibt es vielleicht beim dritten Pay-Per-View oder so irgendein Blow-Off. Man darf halt nicht die TV-Sendungen dazwischen vergessen, die bringen ja auch Geld. Und ich glaube, man wird sich das auch anschauen müssen, wie schaut denn dieser Deal jetzt aus? Ich glaube, Andrew Sarin hat ja gesagt, der hat gute Quellen bei WBD. Der hat ihm gemeint, 12 Pay-Per-Views hat er gehört, Max, also den Streaming-Dienst, hat er gehört. Mhm. Und das wird halt jetzt die Frage sein, wird es dann ein Weg werden wie bei Peacock? Also Max startet jetzt auch ein eigenes, ja quasi ein Sportmodell. Also das bekommst du jetzt, glaube ich, mal zu Beginn gratis. Und ich glaube, March Madness, also die Basketball-College-Geschichte ist das, glaube ich. Ich glaube, die startet im Februar. Da wirst du dann für diesen Sportbereich extra bezahlen müssen zusätzlich. Kann mir auch vorstellen, dass das dann vielleicht auch der Zeitraum ist, wo dann irgendwie diese EW-Pay-Per-Views aufpoppen. Und dann ist halt die Frage, kriege ich für diese $20 extra einmal im Monat einen AEW-Pay-Per-View? Oder ist das so wie dieses UFC-Modell auf ESPN? Ich muss diese $20 zahlen, damit ich überhaupt die Möglichkeit bekomme, einen AEW-Pay-Per-View kaufen zu dürfen. Da wird es dann nämlich für AEW vielleicht, dann ist auch die Frage, wer bekommt dieses Geld? Kriegt das Max oder kriegt AEW da eine Pauschale? Dann kann es denen mehr oder weniger egal sein, wenn die sagen, wir kriegen unser Geld ohnehin. Die Pay-Per-Views werden wrestlerisch gut sein. Ob die jetzt wahnsinnig gut aufgebaut sind, ist sekundär. Oder sind die darauf angewiesen, dass sich diese 12 Pay-Per-Views auch wirklich gut verkaufen? Dann ist natürlich der Aufbau umso wichtiger. Aber das werden wir wahrscheinlich erst sehen, wenn wir wissen, wie da der Plan ist.
Ach, das Thema lautet auch hier Gewinnmaximierung, ne? Du musst halt eben auch gucken, ja, dass mit dem, was du hast, dass du da das Maximale an Geld rausbekommst und alle 3 Monate eine große Show zu veranstalten, die sich dann 150.000 Mal verkauft, ist eben weitaus weniger, als wenn du jeden Monat eine Show veranstaltest, die sich dann vielleicht 100.000 Mal verkauft. Das ist ja eine ganz einfache Rechnung.
Also jetzt mit Ausnahme All-In hat halt wieder, das war so der zweitbeste PPU, also der All-Out, die erste All-Out-Show mit CM Punk 21 hat ein bisschen über 200.000. All-In soll jetzt auch so knapp an den 200.000 kratzen. Ansonsten musst du halt sagen, hat AEW ein sehr solides Pay-Per-View-Geschäft. Also die haben so um die 170, 180 jetzt wirklich konstant immer wieder gehabt. Wenn das bei UFC war es halt so, da hat sich ESPN das angesehen, hat gesagt, okay, hattet im Durchschnitt, als die halt wirklich noch guten Aufbau hatten und große Matches hatten, auch teilweise mit Conor McGregor etc., haben die gesagt, ihr hattet im Durchschnitt so und so viel, was ihr mit Pay-Per-View eingenommen habt, wir zahlen euch das einfach pauschal. Dann haben die natürlich gesagt, super Deal, danke. Das heißt, wenn jetzt Max hergeht und sagt, okay, ihr habt im Schnitt, weiß ich nicht, 180.000 Pay-Per-Views, wir bezahlen euch jetzt pauschal 12-mal das, was ihr sozusagen kriegt oder verdient hättet mit 12-mal 180.000, dann können die natürlich sagen, super, alles, was drüber hinausgeht, und da streicht Max dann natürlich aber das komplette Geld ein und muss das nicht mit irgendjemandem teilen, also Max in dem Fall, Warner Brothers Discovery. Pay-Per-View-Modell schaut es so aus, dass ihn etwa die Hälfte der Veranstalter bekommt, die Hälfte das Kabelsystem, über den der Pay-Per-View irgendwie verkauft wird. Du gehst halt dann direkt her, du nimmst das Geld vom Konsumenten direkt, du bekommst das zu 100%. Wenn du jetzt sagst, okay, das sind meine Fixausgaben, die AEW bekommt und den Rest streiche ich mir ein, dann könnte das für AEW ein guter Deal sein. Aber das wissen wir halt alles noch nicht und das können wir im Detail besprechen, wenn wir auch wissen, wie das Modell dann ausschauen wird.
Werden wir sehen. Persönlich muss ich sagen, 12 Pay-Per-Views im Jahr brauche ich bei AEW nicht. Ich kann es aber verstehen, dass man es macht, rein aus wirtschaftlicher Sicht. Es würde schon Sinn machen, einfach damit du da auch wieder, das Ding muss sich tragen. Und da hat auch der Beobachter bei YouTube gefragt, so, AEW füllt einerseits das Wembley Stadium in London, hat aber andererseits massive Probleme mit den Zuschauerzahlen in den USA. Trägt sich die Liga überhaupt noch bei dem großen Roster und den niedrigen Zuschauerzahlen, habe ich da meine Zweifel. Sicher hat Papa Khan genug Kohle, um den Laden am Laufen zu lassen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich das nicht tragen kann. auch da wieder, ne? Wir haben die letzten Jahre immer wieder gehört, dass da auch durchaus mal rote Zahlen geschrieben worden sind. Das gehört aber dazu. Aber Markus, letztlich sind wir jetzt auch in der entscheidenden Phase von AEW, dass man gucken muss, mit dem, was man bis hierhin aufgebaut hat, das Maximale rauszuholen. Und deswegen der Schritt, jetzt auch dann den Pay-Per-View-Kalender zum Beispiel zu erhöhen, höher dotierte TV-Verträge an Land zu ziehen, damit quasi fix Einnahmen zu erzeugen, damit sich der Laden langfristig rentiert und damit man darauf aufbauen kann. Wir sind jetzt quasi in der zweiten Phase angekommen, oder?
Genau, also das möchte ich vielleicht auch noch sagen, wenn wir jetzt irgendwie von Papa Khan sprechen, der da irgendwie Geld nachschießt. Also so ist es nicht. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ich meine, aber das kann man nachlesen. Es war irgendein Tony Khan-Interview vor, ich glaube so um All In, All Out herum hat er das irgendwo gegeben. Ich meine, dass er da gesagt hat, er hat 100 Millionen, glaube ich, ursprünglich investiert und er hat noch kein Geld nachschießen müssen. Das heißt, sie haben natürlich ihre TV-Deals, sie haben ihre Videospieleinnahmen, sie haben Merchandising-Einnahmen, Pay-Per-View-Einnahmen, Ticket-Einnahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie der Laden marot läuft und Papa Khan hier ständig irgendwie Geld nachschießt. Also wir sind hier nicht TNA, wo die Klitsche nach 3 Monaten eigentlich bankrott gewesen ist, 2002.
Du meinst, Tony Khan muss nicht immer so an den Kühlschrank gehen von Papa Khan und da
genau. Sich das Essen rausholen. Nein, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Nein, ich glaube, er hat auch gesagt, sie haben, du bist hier der Videospielexperte. Ich meine, sie haben gesagt, einen zweistelligen oder dreistelligen Millionen-Dollar-Betrag haben sie, glaube ich, ins Gaming-Business investiert. Mhm. Also wo sie auch gesagt haben, ich glaube, sie hätten letztes Jahr schon schwarze Zahlen geschrieben, wenn sie sozusagen nicht diese Investments im Videospielbereich gemacht hätten. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass der Laden nicht läuft. Und man muss auch ganz klar sagen, natürlich, wir haben jetzt alle diese Fotos gesehen, auch ich glaube, also nicht Arthur Ashe, sondern die Woche vorher, wo es, glaube ich, ein bisschen über 2000 Zuseher nur waren, wo die halbe oder zwei Drittel der Halle leer waren. Die machen ihr Geld in der Regel aber auch nicht mit den Eintrittskarten. Natürlich, du willst ein heißes Produkt haben, du willst viele Zuschauer haben, du willst die Hallen voll haben, aber die machen ihr House-Show-Business gibt es ja quasi nicht, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Die verdienen ihre Kohle großteils mit den Medienrechten nicht. Die sind nicht darauf angewiesen, dass jetzt hier 8.000 bis 10.000 Leute jede Woche da sind. Natürlich, wenn die da sind, ist das umso besser. Das müssen wir auch nicht schönreden. Die Zahlen sind runtergegangen. Auf der anderen Seite erhöht man auch Ticketpreise, also jetzt auch Grand Slam, Arthur Ashe, sie hatten zwar jetzt, glaube ich, im ersten Jahr waren es knappe 20, dann waren es, glaube ich, 13, diesmal waren es, glaube ich, um die 9.000. Sie haben aber, glaube ich, sogar mehr mit den Tickets verdient als im Vorjahr, weil sie natürlich auch mit den Preisen jetzt hochgegangen sind. Also ich bin auch sehr gespannt übrigens, wie die Preise für All-In nächstes Jahr sein werden, weil die waren ja tatsächlich
human.
Relativ human im Vergleich zu dem auch, was die WWE bei den großen Shows in England und in Wales verlangt hat. Das heißt, ja, also natürlich, Ziel sollte immer sein, dass du ein heißes Produkt hast und dass die Leute zu deinen Shows kommen wollen und deine Tickets kaufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn die nur 2000 Leute für Dynamite ziehen, dann sind sie dem Untergang geweiht und in einem Jahr gibt es EW nicht mehr.
Ich glaube, das wird es auch nicht geben. Und selbst AEW Fight Forever, auch wenn man da nicht, man hat nicht die großen Zuschauer, beziehungsweise die großen Verkaufszahlen bis jetzt an die Glocke gehängt. Also wenn man online schaut, da hieß es dann so bis Ende Juli, dass man so knapp 500.000 verkauft hätte. Tony Khan sagt natürlich, er ist begeistert von den Verkaufszahlen, aber was soll er auch sagen so? Also wenn man sich die Steam-Zahlen zum Beispiel anschaut, wie viele Spieler da noch online sind, das sind nicht mehr so viele, muss man sagen. Also da gab es am Anfang, ist relativ schnell hochgegangen und dann wieder runter. Aber ich glaube auch, dass der PC nicht unbedingt die Plattform für AEW Fight Forever ist. Man wird garantiert auf die Konsolen mehr Leute erreicht haben. Und man wird aber hier nicht Zahlen von einem WWE 2K zum Beispiel bekommen haben, sondern ich glaube, wenn man da mit einem Plus rausgeht, dann kann man schon sehr zufrieden sein, auch bemessen an der Qualität des Produkts. Das muss man jetzt auch mal inzwischen sagen. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, der Laden, der läuft. Ich glaube, der Laden funktioniert und man ist dabei, hier und da immer noch die Stellschrauben zu drehen, um einfach mehr Geld zu verdienen. Und ich glaube, man muss sich auch da keine Sorgen machen, dass der dicht gemacht wird. Und man darf die Verkaufszahlen, die Hallen quasi, da darf man sich auch online nicht verrückt von machen lassen. Weil das ist immer sowas, ah ja, hier, guck mal, die kriegen die Hallen nicht mehr voll. Aber wie du schon sagst, wenn die dann weniger Tickets verkaufen, aber dafür zu höheren Preisen, dann haben die immer noch genug Profit gemacht. Ne? Also von daher, glaube ich, muss man sich da keinen Gedanken zu machen. TV-Deals stehen auch gut an. Mehr Pay-Per-Views ist auch ein Indiz dafür. Verkaufszahlen bei Merch sollen auch sehr, sehr gut sein. Also von daher, allein was die jetzt mit All-In eingenommen haben, das dürfen wir auch nicht unterschätzen, ne, was das einfach mal für ein Bonus im Jahr gewesen ist. Wie viel waren das nochmal? 10 Millionen, was sie da für ein Gate gemacht haben?
Gate waren, glaube ich, knapp 10 Millionen. Ja, dann kam noch, ich glaube, in der Observer-Berichterstattung waren ein paar Zahlen drinnen auch zu den Merch-Verkäufen. Die Pay-Per-View-Buys darf man auch nicht vergessen. Also wahrscheinlich zweitbester Pay-Per-View der Geschichte. Da werden auch nochmal ein paar Millionen reinkommen. Also so das Gesamtpaket muss man schon auch ein bisschen im Auge behalten. Aber natürlich, also ich gebe dem Fragensteller durchaus recht, es war halt ein bisschen ernüchternd. Du hast hier quasi, egal wie man jetzt diese Rekordzahlen und wie sie jetzt interpretiert werden, aber du hattest halt einfach, wenn nicht die größte, dann eine der größten Wrestling-Shows aller Zeiten. Und auf der anderen Seite kommst du halt dann wieder sozusagen nach Hause zurück und ziehst irgendwie knapp 3000 Leute für deine wöchentliche TV-Show. Also das ist nicht was ich komplett vom Tisch wischen würde und was ich auch, wenn ich Tony Khan bin, wahrscheinlich nicht sagen würde, völlig egal. Das würde mich schon beschäftigen, da würde ich auch Wege suchen. Wobei, Upper Ash zum Beispiel haben sie, glaube ich, noch über 2000 Tickets knapp in der letzten Woche verkauft. Also da sind sie wirklich auch rausgegangen. Natürlich nach New York in die Medien. MJF war sehr viel unterwegs. Orange Cassidy, Chris Statlander haben da wirklich die Leute rausgeschickt. Die waren in Radioshows, die waren bei diversen Veranstaltungen. Und du kannst hier gewisse Dinge, die auch früher funktioniert haben, hernehmen. Also wir sind nicht mehr in den 90ern. Du hast nicht mehr diese eine große Radioshow, die irgendwie jeder hört in der Stadt. Aber du kannst schon so ein bisschen, wenn die Tickets in den Verkauf gehen, ein bisschen Local Promotion machen, beim Lokalsender auftauchen, im Frühstücksfernsehen, im Radio, vielleicht irgendwie auf Social Media Anzeigen auch schalten in die richtigen Zielgruppen. Also ich glaube, du kannst schon irgendwie deinen, AW, cooles Wrestling ist in der Stadt, kauf die Tickets jetzt. Das kannst du schon mal ein bisschen mit Marketing und anderen Maßnahmen ankurbeln, wo man sicher noch nicht aus allen Rohren feuert, aus denen man feuern könnte im Moment.
Ja, ganz genau. Und da können wir jetzt auch nochmal, Stichwort All-In, All-Out, das hat auch viele bewegt, auch gerade wegen diesem Kontrast, den du gerade angesprochen hast. Und auf der einen Seite hast du halt eben dieses, All-In, es ist so groß. Und dann hast du eben All-Out und man denkt sich, das ist halt nicht richtig aufgebaut. Und ja, die Show war toll und es war ein toller Wrestling-Event, aber es hat sich halt längst nicht mehr so groß angefühlt. Und zum einen kamen dann Fragen wie, kann All-In die WrestleMania für AEW werden? Und zum anderen kam eben auch die Frage, sollte man vielleicht All-In auch in anderen Städten in Europa veranstalten? Kann das funktionieren? Deutschland, Spanien, Schweden wird hier angesprochen. Die eine Frage kam vom Sebastian, die andere vom Ultimate Warrior. Fangen wir erstmal an. AEW All-In als WrestleMania von AEW. Kannst du dir das vorstellen? Und dann vielleicht in Madrid oder in Rom, im Kolosseum. Wie wär's damit?
Also als WrestleMania, wenn ich es mir vorstelle, ich glaube, wir haben das in einer anderen Sendung auch schon mal ein bisschen ausführlicher besprochen, als WrestleMania kann ich es mir dann vorstellen, wenn es auch wirklich diesen Status im Kalender hat, dass das sozusagen wirklich die größte Show des Jahres ist, nicht nur von den Zusehern, sondern auch von der Wichtigkeit.
Und wie macht man das?
Das heißt, ja, da brauchst du diesen Aufbau dafür. Also da müssen eigentlich deine ganzen großen Hauptstorylines, die du so hast, oder die du zumindest in den 3, 4, 5 Monaten davor anteaserst und aufbaust, die müssen dort eigentlich ihren Höhepunkt finden. Und so wie wir es früher hatten mit, es ist ja nicht mehr ganz so, mit WrestleMania und Backlash, das kann ich ja nutzen. Ich mache meine großen Fäden bei All-In und überall, wo es vielleicht noch ein bisschen Bedarf gibt, nochmal nachzufassen, mache ich irgendwie bei All-Out meine Rematches, meine Stipulation-Matches, wie auch immer.
Also du willst den Road to WrestleMania, zu All-In meinst du?
Das, wenn man das etablieren möchte, als das ist unsere Riesenstadionshow im Jahr, das ist unser Höhepunkt, da kommen die Leute, das schaut cool aus, dann würde ich das machen. Diese Nähe zu All Out würde ich vielleicht, also schauen wir mal, wie dieser, jetzt haben wir schon gesagt, dieser mögliche Pay-Per-View-Deal mit Max aussieht, was ich heuer schon gemacht hätte, aber ich glaube, das war auch mal geplant und ist dann nicht so gegangen, wie man es gerne wollte. Ich würde diese Riesenshow halt einfach so gut es geht im Gratis-Fernsehen zeigen. Ich würde da ein 4-Stunden-Special auf TNT, TBS, wo auch immer machen und würde sehen, dass so viele Leute wie möglich, so viele Augen wie möglich auf dieses Produkt gerichtet sind, um zu sagen, schaut mal, was wir können. Wir sind hier der Big Player. Wir bringen mehr Leute als WrestleMania, wie auch immer man jetzt diese Zahlen interpretiert. Aber sozusagen der Casual-Wrestling-Fan soll hier durchzeppen und dem soll eigentlich der Mund offen bleiben, was vielleicht hier die Nummer 2-Company, von der noch nicht viel gehört hat, plötzlich für ein Riesending hinlegt.
Ja.
Ja, das ist das eine.
Darf ich da ganz kurz reingrätschen?
Ja, bitte.
Weil ich finde, das ist auch ein ganz, ganz großer Fehler, den man diesmal begangen hat. Nämlich, es war ja absehbar, dass All-In so ein großer Erfolg wird. Ne? Du hast schon vorher diese großen Vorverkaufszahlen gehabt. Und da hat man viel zu wenig draus gemacht, das medial wirklich auszuschlachten. Sowohl online als auch in den Shows selber. Du hattest ja teilweise wirklich das Gefühl gehabt, dass All-In so eine Veranstaltung non grata gewesen ist. Und da wurde erst ein paar Wochen vorher drüber gesprochen, obwohl sich dieser Riese schon am Horizont gezeigt hat.
Ja, ich glaub, dass da hinter den Kulissen sehr, sehr viel, weil man hat das ursprünglich angekündigt, dass wir können noch nicht sagen, jeder wird sehen können, wir können nicht genau sagen, wo und wie. Es wird ein Tie-In geben mit 100 Jahre Warner Brothers. Das ist ja alles so nicht passiert. Und ich glaube, es war geplant, das wirklich sozusagen als großes TV-Special auszustrahlen. Und entweder ist man sich da irgendwie nicht einig geworden, wie viel Warner Brothers dafür dann bezahlen möchte, oder es hat sonst dann irgendwas anderen gehapert. Ich glaube, dass da ganz, ganz andere Pläne gewesen wären und dass man wahrscheinlich deswegen auch so ein bisschen ja Schaum gebremst während dem Build-up war, also vor allem was die Vermarktung angeht. Aber ich bin bei dir. Ich muss eigentlich in jeder großen Tageszeitung und in jedem großen TV-Sender in Europa bei so einer Show präsent sein.
Jeder großen Website. Mal, ne?
Also natürlich in England, aber auch bei uns. Also ja. Ich habe weder in Deutschland noch in Österreich habe ich irgendwie die wahnsinnig große Berichterstattung wahrgenommen. So Achtung, hier kommt die möglicherweise größte Wrestling-Show aller Zeiten nach London. So kommst du hin, gewinn Tickets bei uns. Hier ist das Interview mit dem großen Star. Wir hätten ja allein im deutschsprachigen Raum so viel Möglichkeit gehabt, allein mit dem Claudio Castagnoli. Der kann hier problemlos der kann in Deutschland, England, Frankreich, Italien in Muttersprache Interviews geben mit den Medien. Auf das hat man alles so nicht zurückgegriffen. Also ich glaube, da ist noch, was die Promotion und das Marketing angeht in Europa, ist ja noch sehr, sehr viel Luft nach oben und das sollte man auch nutzen.
Ja, sehe ich auch so. Also das muss man dann für die nächsten All-In-Veranstaltungen machen. Ich glaube auch die Nähe zu All-Out, das muss man auch irgendwie anders aufdröseln. Und wie du gesagt hast, ne, da muss man sich auch ein besseres Konzept überlegen, als sie einfach nur hintereinander zu ballern. Und da fragt der Beobachter eben auch so, meint ihr, das Booking von AEW wird wieder besser oder hat man weitestgehend sein Pulver verschossen? Nach meiner Ansicht ist es extrem schwer, über Jahre genug Kreativität aufzubringen. Also momentan, ja, man hat natürlich diesen Anfangssprung so ein bisschen verloren, aber ich glaube auch, dass man da jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen sollte, oder? Also das heißt ja nicht, nur weil man jetzt gerade auch Backstage-Probleme gehabt hat, die garantiert auch dafür gesorgt haben, dass Energie und Zeit in andere Aspekte plötzlich geflossen sind. Das heißt, man gucken muss, wie sortieren wir uns denn? Also da darf man auch dieses CM Punk-Elite-Geschichte gar nicht so unter den Teppich fallen lassen. Aber ich glaube, da jetzt drauf zu schließen, so, das dauert, das funktioniert nicht mehr und man hat alles ausgeschöpft, jetzt ist es vorbei. Markus, jetzt ist es vorbei mit AEW, oder?
Nein, ich glaube, und wie gesagt, also man darf jetzt, du sagst jetzt dir auf die Personalie CM Punk, über den haben wir jetzt ausführlich gesprochen, aber ich stelle mir das schon noch schwierig vor, weil wir haben ja, jetzt bist du ein Tony Khan, jetzt hast du sowieso deine 700 Positionen und Firmen, ganz, die nicht nur mal was mit Wrestling zu tun haben, dann bekommst du noch eine zweistündige TV-Show, mit der du liefern musst, hast hier aber sozusagen eine Diva sitzen, an der du auch noch mal jede Entscheidung irgendwie vorbeitragen musst, weil da war ja wirklich zu dem Zeitpunkt eine sehr strikte Trennung auch zwischen Dynamite und Collision, das heißt, du konntest auch gewisse Synergien gar nicht irgendwie nutzen, um vielleicht zu sagen, da möchte man noch mal bei Collision nachlegen, bei irgendeiner Dynamite-Storyline. Du hattest natürlich den Druck, du musst mit dem Ding auch irgendwie halbwegs performen in den ersten Wochen, dann hattest du diesen Build-up Richtung All-In, Richtung All-Out. Also ich glaube, dass da auch zeitlich sehr viel zusammengefallen ist. Und klar, Tony Khan ist auch nur ein Mensch. Also ich glaube, ein sehr aktiver und mit sehr viel Energie. und mit sehr viel Drive auch dahinter. Aber ja, jeder größere Booker, und wir haben das gesehen natürlich bei einem Vince McMahon sowieso und auch in der Historie, wenn man sich's ansieht. Also so das kreative Genie, das über Jahrzehnte lang geliefert hat, ohne irgendwelche Pausen und ohne irgendwelche Absacker, das hattest du nicht. Und gerade zum Beispiel Memphis ist ja über Jahrzehnte her eigentlich lokal gut gelaufen. Und dort war es so, da hat sich ein Jerry Jarrett und ein Jerry Lawler, ich glaube im 1,5 bis 2 Jahres Rhythmus, haben sich die komplett zum Beispiel als Booker abgewechselt. Da hat mal 2 Jahre der komplett gebookt dann hat der andere sich wieder ein bisschen Ideen gesammelt, Batterien aufgeladen und hat den Laden dann wieder übernommen. Und ein Tony Khan hat jetzt seine Sportdatenanalyse-Geschichte, dann hat er AEW, dann hat er nebenbei noch Ring of Honor, dann muss er jetzt aber von ursprünglich 2 Stunden auf 3 Stunden, auf 5 Stunden die Woche auch noch kreativ sein und Output liefern und sich noch um diversen Backstage-Kram wahrscheinlich kümmern und alle irgendwie bei Laune halten. Dann in Zukunft vielleicht noch statt ursprünglich 4 Pay-Per-Views, 6 Pay-Per-Views, plötzlich 12 Pay-Per-Views auch noch irgendwie booken und aufbauen. Also ich vergönne dem von Herzen, dass der die nächsten 50 Jahre hier seinen Wrestling-Traum ausleben kann und ein tolles Produkt liefert. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, du brauchst hier irgendwie den Writers' Room, wie wir es aus der WWE kennen. Aber ich kann mir vorstellen, und Bryan Danielson wird jetzt auch so offenbar ein bisschen die Zügel bei Collision mehr in die Hand nehmen. Und wir haben ja gehört auch, Jimmy Jacobs ist jetzt mit dabei, regelmäßig bei ihm. Und er hat schon so seine Leute, die sich auch mit Booking irgendwie ein bisschen austauschen. Ich glaube, er muss aber da vielleicht wirklich auch mal langfristig Zügel aus der Hand geben. Ja. Und nicht den Writers Room, also jetzt nicht irgendwie sagen, ich hole mir 50 Hollywood-Schreiberlinge rein, die mir hier alle meine Shows durchplanen.
Brauchen wir Swimsuit-Models in der Women's Division übrigens.
Ja, genau. Vielleicht öfter mal im Bikini-Katalog noch blättern. Nein, aber ich glaube, du brauchst vielleicht wirklich irgendwie deine 3, 4, 5 Veteranen und schlauen Köpfe, die Details irgendwie. Vielleicht macht Tony Khan eher so die großen Visionen oder ist wirklich so hands-on bei ein paar wichtigen Sachen. Und ansonsten sagt man, okay, dort geht die Reise hin, hier beginnt sie, beim übernächsten Pay-Per-View endet sie und ein Bryan Danielson oder wer auch immer setzt sich jetzt mit dem Talent gemeinsam hin und überlegt sich hier die Geschichte. Und wenn die fertig sind, so wie man es halt in jeder größeren Firma kennt, dann erzählt ihr uns im nächsten Meeting, was wir uns überlegt haben. Und wenn das passt, dann kümmert ihr euch darum, dann schreibt ihr die Promos, dann gestaltet ihr die Matches, dann macht ihr die Angles und dann vertraue ich euch, dass ihr das Ding vernünftig schaukelt. Und ich glaube, in diese Richtung wird es irgendwie gehen müssen.
Ja.
Sonst wird dem armen Tony Khan, glaube ich, irgendwann mal der Kopf explodieren. Also ich weiß nicht, ob der Burnout gefährdet ist. Es gibt ja Menschen, die sind das absolut nicht. Die können mit Druck und mit Stress super umgehen. Aber ich weiß halt nicht, ob das über einen Zeitraum von 15 Jahren so funktioniert.
Das ist halt das Ding. Und das ist, glaube ich, auch einfach eine Lehre, die du vielleicht auch einfach irgendwann lernen musst. Ich meine, Tony Khan ist noch relativ jung, ist noch frisch im Wrestling-Business. Die Euphorie ist natürlich dann auch ganz besonders groß. Aber ich glaube, dass du da auch lernen musst, so peu à peu, wie du schon gesagt hast, auch Verantwortlichkeiten abzugeben, wenn du wachsen möchtest. Weil du kannst dich nicht 4, 5, 6 teilen. Und so sehr das Herz auch eben dran hängt, da musst du auch gucken, dass du da Leute mit ins Boot holst, denen du vertrauen kannst, die die Ausrichtung des Produkts kennen und die das Produkt quasi in diese Richtung führen können, wie du es auch machen würdest.
Genau, also ich kann ihn jetzt auch nicht, ich bin kein Psychoanalytiker, ich möchte jetzt auch nicht fernanalysieren. Was wir halt wissen ist, es war so ein bisschen geplant am Anfang. Da hattest du ja die EVPs und da hieß es ja so, Kenny Omega wird sich schwerpunktmäßig ums Frauenwrestling kümmern. Die Bucks werden sich schwerpunktmäßig um die Women's Division kümmern. Cody Rhodes wird sich schwerpunktmäßig um die Men's Division kümmern. Und Tony Khan hat so das Gesamtbild. Und dann hat er mehrfach in Interviews gesagt, also er hat sich da teilweise zu viel reinreden lassen, zu viel Kompromisse geschlossen. Das hast du dann so gegen Jahresende, ich glaube, er hat gesagt, so um die Weihnachts-, also beziehungsweise die Folge dann auch, da gab es die Folge dann mit Brody Lee. Und danach, und da hat er schon gemerkt, die Ratings gehen ein bisschen nach unten und es entwickelt sich nicht so, wie er es haben will. Und dann hat er gesagt, dann hat er für sich beschlossen, nein, das macht er so jetzt nicht mehr. Er ist jetzt derjenige, der das Heft sozusagen in die Hand nimmt und der sich komplett ums Booking kümmert. Das war ja von Anfang an eigentlich so gar nicht vorgesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass der jetzt so ein bisschen von dieser Erfahrung gezeichnet ist. Das ist jetzt gar nicht irgendwie gegen die EVPs oder sonst was gerichtet, aber das stimmt schon. Da kommen natürlich unterschiedliche Philosophien, unterschiedliche Mindsets, unterschiedliche Ideen zusammen. Und dann merkst du plötzlich, es läuft nicht so rund, wie du es vielleicht haben willst. Das hätte aber vielleicht runterlaufen können, weil die mussten sich ja auch mal einspielen. Mhm. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht irgendwas ein bisschen den Stress hat, dass er sagt, wenn ich jetzt zu viel Verantwortlichkeiten abgebe, dann merkt man das am Produkt, dann wird das schlechter. Ich weiß am besten, was für die ganze Geschichte gut ist. Also er hat jetzt schon seine Leute im Hintergrund, ist auch wieder besser geworden. Aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht deswegen ein bisschen geprägt ist und sagt, das möchte ich gar nicht Verantwortlichkeiten abgeben, damit bin ich nicht gut. Und vielleicht muss er es aber jetzt einfach mal vielleicht ein bisschen mit einem anderen Team nochmal probieren, muss ich das auch irgendwie eingrooven lassen und vielleicht kann das dann dem Gesamtprodukt auch wieder gut tun langfristig und vielleicht muss er sich da ein bisschen, ja, muss er das einfach mal ausprobieren, diesen Management-Stil, sage ich mal.
Ja, aber das fällt halt dann immer besonders schwer, wenn man mit sehr viel Herz und Leidenschaft irgendwo dabei ist. Ne? Und ich glaube, Tony Khan sieht halt AEW schon extrem als sein Baby an und umso schwieriger ist quasi, das Baby aus der Hand zu geben. Und das ist dann eben auch eine große Kunst. Das ist aber auch eine große Kunst von einer Führungspersönlichkeit zu sagen, ich gebe das ab. Das zeigt auch eine gewisse Größe und es zeigt auch in meinen Augen ein gewisses Wachstum, was den Führungsstil angeht, dass du da eben Leute hast, denen du vertrauen kannst, die wissen, wo es hingehen soll und so weiter und so fort. Wir haben noch ein paar kleinere Fragen. Die eine Sache, die haben wir gerade schon so ein bisschen angedeutet hier, also der Elite-Guy hat gefragt, ob wir sowas bekommen könnten wie ein Pendant zum WWE-Network für AEW. Das ist ja was seit Jahr und Tag quasi im Raume steht. Und ne, wie du angesprochen hast, wie es jetzt da mit Max weitergeht, das wissen wir nicht. Glaubst du denn, man könnte diesen Weg gehen mit Pay-Per-Views quasi in einem Streaming-Dienst, inklusive dann eben auch vielleicht mit zeitlichem Versatz quasi dann die Weeklies mit dabei und dann vielleicht noch Ring of Honor mit dabei?
Ja, also Ring of Honor weiß ich jetzt nicht genau, aber also wir haben das ja mit dem Honor Club, aber jetzt glaube ich nicht, weil es so gewünscht war, sondern weil es sich so ergeben hat.
Ja.
Also ich sehe das ganz, ganz stark und eigentlich ausschließlich in Zusammenarbeit mit irgendeinem Streaming-Anbieter. Es wird wahrscheinlich Max sein, die dürften ja auch die grundsätzlichen Streaming-Rechte haben mittlerweile. Ich sehe das jetzt nicht, aber ich glaube, das haben wir auch schon mal in einer früheren Fragenrunde beantwortet. Also dieses, ich baue mir als Wrestling-Liga von Grund auf meinen eigenen Streaming-Dienst auf, den ich vermarkte, betreibe und alles, darüber sind wir hinaus. Also das macht Fight als...
Auch finanziell.
Wir machen halt alles. Ja, auch vor allem finanziell. Ja. Also das kannst du vergessen. Und auch die WWE... Die hat das damals gemacht, aber du musst halt auch das war geplant, ursprünglich für 2012 gemacht, on air ist es gegangen 2014 und da musst du dir den damaligen Streaming-Markt anschauen. Da hattest du Hulu, da hattest du Netflix, da hattest du Amazon Prime und das war's eigentlich. Und Netflix war eigentlich der einzige wirkliche ernstzunehmende Player, dessen hauptsächliches Geschäftsmodell das war. Und die haben das WWE-Network gemacht, aber ich glaube, das Ziel war immer, dieses Network in irgendeiner Form zu verkaufen, wenn der Zeitpunkt reif ist. Und das haben sie jetzt gemacht. Die haben die Rechte an Peacock verkauft für die USA und in anderen Ländern teilweise auch. Also ich glaube, Hauptziel wird sein, dass die dieses WWE-Network irgendwann komplett loswerden und das weltweit in irgendwelchen anderen Streaming-Diensten integriert wird. Und das sehe ich auch bei AEW. Aber die haben natürlich eine super Library. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie, wir kennen das ja alle, wir waren bei uns von Anfang an seit, weiß nicht, WrestleMania 1 dabei. Die bauen natürlich auch ihre Fanbase auf. Und wenn ich jetzt ein junger Fan bin, ich bin vielleicht 14, 15, 16, gucke jetzt irgendwie seit 2022 AEW, dann habe ich eigentlich, also außer ich bin in Europa mit Fight Plus, mit AEW Plus auf Fight hätte ich das, aber jetzt so sage ich mal als amerikanischer Mainstream-Fan, habe ich eigentlich legal gar keine Möglichkeit, diese coolen alten Pay-Per-Views oder die ersten Dynamite-Shows irgendwo vernünftig zu streamen. Ja, ich finde immer irgendwo einen Weg, ich kann es runterladen, wie auch immer, aber das sind jetzt nicht die Vermarktungsgeschichten, die ich haben will als Promotion. Und das wäre natürlich was, wo ich sage, das Ding ist jetzt auf Max. Hey, ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, jeden Pay-Per-View, jede Dynamite-Folge, jede Collision-Folge, das könnt ihr hier komplett on demand anschauen. Ihr bekommt noch Next Day zum Nachschauen die aktuellen Folgen, ihr bekommt den ganzen YouTube-Kram oder was auch immer. Das wäre natürlich ein super Angebot, weil das darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Da sind wir vielleicht in Europa ein bisschen verwöhnt, aber in den USA gibt es die Möglichkeit gar nicht, das Zeugs on demand zu sehen.
Ja, und ich glaube, man darf halt, wie gesagt, den Faktor Geld da halt gar nicht unterschätzen. Ne? Also wir sprechen ja
eigentlich... Du willst Geld verdienen, du willst dafür kein Geld ausgeben, um genau. Das Ding zu betreiben.
Ja, und du musst dir ja mal überlegen, ne, wie viel Abonnenten hatte denn das WWE Network in der Spitze? Das waren doch irgendwie mal 1,7 Millionen oder irgendwie sowas.
Also es waren, glaube ich, unter zwei, ja.
Ja, ich meine, ich habe 1,718 habe ich irgendwie...
Ich glaube, es waren nie wirklich mehr als 2 Millionen. Also vielleicht mal Spitzenzeiten zu im Monat von irgendeiner WrestleMania, aber ich glaube, die 2 Millionen haben sie überhaupt nie geknackt.
Ja, eben. Und dann hast du ne, 10 Dollar, dann hast du, lass es von mir 1,8 Millionen sein. Da hast du 18 Millionen Dollar. So, ist ja schön. Da musst du noch Steuern davon abziehen. Dann bist du bei 10 oder sowas. Und dann hast du auch noch den ganzen administrativen Aufwand, den technischen Aufwand, das kostet auch nochmal Geld, da ist nochmal Geld los. Es ist doch viel, viel klüger, das, was du hast, die Library zu nehmen und die zu verkloppen, weil du kriegst halt einen viel, viel größeren Wert daraus, als das, was du letztlich dann auch für dich selber einnehmen kannst. Ne?
Genau, weil diesen großen Verlust, und das sehen wir ja bei Peacock zum Beispiel, also Peacock macht, NBC ist profitabel, aber Peacock hat noch nicht einen Cent Gewinn gemacht, seit es das ganze Ding gibt. Und ich glaube, die verlieren, ich glaube, es sind sogar im Bereich der Milliarden jedes Jahr, sind zumindest mehrere hundert Millionen Dollar. Was die verlieren, ja, die zahlen jetzt der WWE fürs Network noch mächtig Kohle. Aber das ist das große Problem, was auch diese ganzen großen Medienkonglomerate haben, deren ganzen Streaming-Dienste, da ist kein einziger noch profitabel. An dem kauen die alle. Und da war lang die Strategie, mehr Abonnenten, mehr Abonnenten, mehr Abonnenten. Und mittlerweile geht es aber nicht nur darum, Abonnentenzahlen zu haben. Mittlerweile geht es eher darum, dass auch die Aktionäre sagen, ist alles gut und schön, aber jetzt wäre es mal gut, wenn ihr mit dem Zeug auch Geld verdienen würdet.
Eben. Und deswegen, das muss halt auch der Weg dann für AEW langfristig sein. Das wird kein, also so schön es ja ist, dieses Network zu haben. Ich liebe das ja auch. Ne? Aber das wird auch nicht der Weg sein, den man sich hier vorstellt, sondern wie du schon gesagt hast, man wird irgendwann versuchen, diese Medienbibliothek also die ist ja inzwischen aufgebaut, muss man sagen, jetzt in den vergangenen 5 Jahren hat man da was aufgebaut, man hat noch die Rechte mit Ring of Honor, die haben nicht ganz so einen hohen Wert, aber egal. Aber man wird versuchen, das alles zu verkaufen mit den Pay-Per-Views, die man dann eben auch mit dabei hat, die vielleicht noch zusätzlich zu finanzieren, dann auch als Köder sozusagen für mögliche Investoren, für mögliche Interessenten. Ich glaube, das wird der Weg sein, den man hier gehen kann. So, wir haben noch eine ganze Menge weitere, kleinere AEW-Fragen. Wir haben noch so ein paar All-In-Fragen. Da hatte der Ultimate Warrior noch gefragt, so passend zu unserem All-In-Besuch damals. Gibt es eigentlich den perfekten Platz bei so einer großen Show, unabhängig vom Preis? Ich habe auch, wie ihr im Reisetagebuch erwähnt, fast die ganze Zeit auf den Screen geschaut, einfach wegen dem besseren Bild. Ja, Markus, gibt's den perfekten Platz in so einer Arena wie im Wembley Stadium?
Ja, Ringside wahrscheinlich, wenn man sich's leisten möchte. Nein, ich glaube, es ist schwierig. Also ich bin ja zwischenzeitlich, ich war ja oben in der Pressebox am Anfang, also Pressereihe, es war keine Box. Die war so, wenn man sich das auf den Fotos anschaut, das war, glaube ich, so über dem zweiten Rang. Da sieht man so eine Reihe von Fenstern im Hintergrund. Also da habe ich wirklich so gut wie nichts gesehen. Da habe ich wirklich auf den Screen geschaut und der war schon relativ klein. Es gab zwar so für die Journalisten so so mobile Screens, eigentlich so in iPad-Größe. Die haben aber relativ geflimmert und zwischendurch auch mal gestockt. Das heißt, ich bin dann tatsächlich mal, ich glaube, nach dem zweiten Match, weil ich eigentlich eine reguläre Karte hatte, die ich nicht verkauft habe, bin ich dann mal zu meinen Leuten gegangen. Das war so im ersten Rang. Da waren wir so, ja, wahrscheinlich knapp über Höhe des Rings, also von der Höhe, von der Distanz natürlich weiter weg. Da hast du eigentlich schon einen relativ guten Kompromiss gehabt zwischen guter Sichtbarkeit, hast noch am Screen wirklich gut alles erkannt, hast aber auch noch erkannt, was sich im Ring tut. Und ich glaube, das Ticket hat mit allen Gebühren gekostet, wie gesagt, wird sich schauen, wie sich es weiterentwickelt, so um die 230 Euro. Also für mich war das war für mich preis-leistungsmäßig sehr okay. Da habe ich eine relativ gute Sicht gehabt auf alles. Ich bin dann vor dem Main Event bin ich wieder hochgegangen, weil eben dann nachher die Pressekonferenz war, wo wir dort abgeholt wurden. Aber ich habe dann den Großteil der Show eigentlich relativ gut entspannt gesehen. Natürlich, du hast natürlich gerade bei dem Stadium Stampede Match, kannst du das natürlich vergessen. Da kriegst du halt nichts mit, was sich außerhalb vom Ring ja tut. Oder natürlich auch beim Casket Match, also alles, was irgendwie auf der gegenüberliegenden Seite vom Ring irgendwie am Boden passiert ist. Da bist du halt einfach auf die Leinwände angewiesen. Aber ich sag mal so wahrscheinlich mittlerer, unterer Bereich vom ersten Rang ist wahrscheinlich relativ okay. Wir waren da auch gegenüber vom Entrance, glaube ich. Ja, Ringside musst du dir halt leisten wollen. Ich glaube, das Problem ist halt, wenn du so diese Floor-Seats hast und du bist irgendwo in der 20. Reihe, siehst du halt bist du trotzdem weit genug weg, hast aber nicht den Vorteil, dass du hoch genug oben bist, dass du wirklich vom Ring halbwegs runterschauen kannst. Das heißt, die sind wahrscheinlich sogar, kann ich mir vorstellen, schlechter. Müsste man vielleicht mit jemandem sprechen, der solche Seats hatte. Ich glaube, der eine perfekte, also wenn es wirklich um die perfekte Sicht geht, dann bist du wahrscheinlich am besten daheim vor dem Fernseher aufgehoben, weil dann kriegst du alles mit, inklusive Kommentar. Wenn es ums Live-Erlebnis geht, ja, ich glaube, so erster Rang ja. ist meistens ganz gut.
Und relativ weit vorne halt, ne? Das ist halt so das Ding. Ja. Also wir waren ja auch auf dem ersten Rang, wir waren aber ziemlich weit hinten. Und dadurch war dann die Entfernung schon sehr, sehr groß. Mhm. Also das war wirklich auch so ein bisschen Ameisencatch. Und du hast da auch vom Ringgeschehen nicht wirklich viel mitbekommen. Also musst da wirklich auf die Bildschirme die ganze Zeit gucken, die für meinen Befürhalten auch ein bisschen klein gewesen sind. Da würde ich mir fürs nächste Mal ja was Größeres wünschen oder Ferngläser oder so. Das hat mir auch tatsächlich ein bisschen das Erlebnis genommen. Ja, bitte?
Ja, also ich habe mir tatsächlich, ich glaube, das wäre wirklich ein Tipp, falls man damit reinkommt. Ich habe mich tatsächlich wirklich ein bisschen geärgert, dass ich nicht schlau genug war, mir wirklich irgend so ein Fernglas mitzunehmen, um da mal zwischendurch...
So ein Opernglas, weißt du, so an so...
Ja, dass du, genau, damit du wirklich bei Bedarf einen Blick auf die Nähe bekommst. Aber ja, das ist wahrscheinlich, also ich meine, ich bin jetzt sonst kein großer Sportfan. Ich war, glaube ich, dreimal in meinem Leben irgendwo in einem Stadion auf einem Fußballmatch. Da ist es wahrscheinlich ähnlich, dass du jetzt auch nicht genau erkennst, wer, also du kennst wahrscheinlich diese Spieler wahnsinnig gut, dass du sie schon am Verhalten erkennst, aber ich habe mir gedacht, okay, da hat jetzt irgendein Typ mit dem Dress der Mannschaft, die Leute, mit denen ich hier bin, unterstützen, der hat gerade den Ball. Ich könnte jetzt aber nicht mal irgendwie lesen, welche Nummer da hinten drauf steht. Also
ja.
Da geht es wahrscheinlich auch mehr wirklich um die Live-Stimmung, als um, ich kriege hier alles mit.
Ich sage jetzt mal ganz subjektiv, ich war froh, dass wir vorher bei RevPro gewesen sind, was halt so für mich dieses intensive Wrestling-Erlebnis gewesen ist. Ne? Da saßen wir ja perfekt, wir saßen ja mittig ja. auf Höhe des Rings, viel besser geht's halt nicht. Du hast über alle weggeblickt, das war natürlich für mich als Zwerg mega gut, weil... Wie du gesagt hast, Floor Seats kann ich halt komplett vergessen, ne? Wenn ich irgendwo da in der 20. Reihe sitze. Ich hatte wirklich so schon das Problem, dass sich natürlich der größte Mensch, der irgendwie in diesem Block eine Karte gekauft hat, sich genau vor mich gesetzt hat. Und das war halt wirklich so. Der hat sich vor mich gesetzt und dann hatte ich seinen Kopf vorm Ring. Ich konnte den Ring nicht mehr sehen. Und ich denke mir so, what the fuck, hier ist das doch schon erhaben. Ich bin klein, aber es hat mich so genervt. Und ich habe im Endeffekt, das habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht erzählt, ich habe die ganze Zeit auf meine Jacke gesessen, damit ich über den drüber gucken konnte, weil ich kein Kissen dabei gehabt habe. Und ja. Da muss ich nur mal mit leben. Also ich bin jetzt auch kein Sitzriese oder sonst irgendwas. Ich gehe jetzt zu meiner Freundin zum Beispiel. Das war auch der Gag, als wir uns damals kennengelernt haben. Kleine persönliche Geschichte. Da saßen wir uns da so gegenüber. Und ich so, sag mal, war ich nicht gerade eben noch größer als du? Ne? Und sie guckt mich so an. Ja, aber ich bin im Sitzen größer. Ich so, das kann doch echt nicht wahr sein. Ne? Und die war halt wirklich dann auf einmal 2-3 Zentimeter größer als ich. Nee, und das habe ich da halt auch gehabt. Deswegen, also da war ich sehr froh, dass wir bei RevPro waren, weil Markus, da muss man sagen, also ich schaue mir jetzt
RevPro war ziemlich perfekte Sicht, ja.
Ja, ne, und ich habe letztens noch Aufnahmen von WXW Dead End damals gesehen, wo Noah mit vor Ort gewesen, mit Kobashi unter anderem. Und da hatten die damals ein Plateau aufgebaut, so eine kleine Bühne. Und da saß ich erste Reihe, drei Meter bis zum Ring. Ne, und dann auf dieser
Bühne. Perfekt.
Also viel geiler geht's nicht. Also ich hab die Chops von Kobashi habe ich quasi gespürt. Aber ja, also ich glaube, das, was du gesagt hast, ne, schon erhöht, aber dann eben relativ weit vorne, muss man dann gucken, vielleicht dann auch weiter eher auf der Geraden, nicht in der Kurve. Wir waren ja in der Kurve und das hat's halt schon
gespürt. Wir waren ziemlich, also nicht ganz mittig, aber ziemlich gerade zum Ring auch. Also das waren wirklich relativ gute Plätze, muss ich sagen.
So, wir haben noch jede Menge Fragen. Wir machen noch so, ich sag's mal 10 Minuten machen wir noch. Ein bisschen Time Limit heute, weil ich noch was anderes zu tun habe. Tatsächlich, es gibt auch ein Privatleben außer Headlock, ob ihr es glaubt oder nicht.
Ja, bei mir auch. Also 10 Minuten passt gut.
deswegen springen wir hier noch so ein bisschen durch, dass wenigstens von jedem irgendwie ein oder zwei Fragen durchkommen. Tangaluga hat zum Beispiel gefragt, also auch wieder eine Frage für uns Statistiker hier, wie hat WWE eigentlich fast 100 Millionen YouTube-Abos? Unterschätzt man die Beliebtheit von Wrestling vielleicht?
Also ich glaube, die sind zum Beispiel in Indien sehr groß. Das merkt man auch, wenn man sich so die Kommentare bei YouTube durchliest. Da hast du irgendwie gefühlt sehr viel indische Namen. Das darf man halt jetzt nicht unbedingt mit wirtschaftlichem Erfolg gleichsetzen. Also die ganzen Social-Media-Zahlen, die sind immer unglaublich beeindruckend. Also die WWE ist ja, glaube ich, tatsächlich irgendwie unter den Top 10 YouTube-Kanälen, die es auf YouTube gibt. Aber wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe in Indien, ich habe jetzt keine Ahnung, vielleicht 15 Millionen Abonnenten allein aus Indien, Heißt das jetzt aber nicht, dass Indien plötzlich irgendwie mein Nummer 2 Markt ist, weil dort kaufen die Leute halt zum Beispiel einfach aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse der meisten, kaufen die zum Beispiel einfach keine Hausshow-Tickets. Also die Hausshow, die sie jetzt in Indien zum Beispiel hatten, die ist eigentlich bezahlt worden vom dortigen Medienpartner. Und dann hat man natürlich dort Leute reingesetzt, aber ich glaube, die haben jetzt nicht wahnsinnig viel für die Tickets bezahlt. Ich glaube, man darf das tatsächlich nicht unterschätzen. Vor allem die WWE ist halt jetzt ein konzentriertes Ding. Weil wenn ich jetzt hergehe und sage NFL, NBA oder sonst was, da verteilt sich das natürlich sehr stark auf die Kanäle der einzelnen Teams. Das habe ich in dem Fall ja nicht. Also WWE ist WWE und UFC ist UFC. Und wenn ich das sehen will, dann abonniere ich deren Kanal. Und die sind natürlich weltweit da. Man darf ja auch den Output nicht vergessen. Also von jeder Show, die im Fernsehen zeigen, gibt es gefühlt 15 bis 20 Videos mit Highlights, mit Backstage, mit eigenen Shows, die sie auch für YouTube produzieren.
Eigene Interviews und so weiter, ja.
Genau, also übrigens auch sehr schön dann die deutschsprachigen Interviews von Gunther und Imperium zum Beispiel, kann ich da sehr empfehlen am WWE-YouTube-Kanal. Ich glaube, dass das einfach, die waren sehr früh dabei, die haben das sehr stark genutzt und die haben natürlich international sehr viele Fans. Bringt ihnen jetzt aber trotzdem nichts, weil sie natürlich wahrscheinlich dazu mit YouTube weniger Geld verdienen als so mancher Kanal, der kleiner ist, aber einfach mehr Engagement oder sonst was hat. Oder das besser monetarisiert. Aber, also, unterschätzt man die Beliebtheit? Nein, ich glaube nicht. Also, ich glaube, weltweit ist der Faktor Wrestling nicht zu unterschätzen. Ich glaube, in Indien sind sie tatsächlich irgendwie der zweit- oder drittbeliebteste Sport nach Cricket. Und auch in den meisten anderen Ländern sind sie wahrscheinlich relativ weit vorne dabei. Man darf nicht vergessen, das sind ja nicht alles so Hardcore-Fans wie wir. Das sind ja nicht Leute, die den ganzen Tag auf YouTube abhängen und sich nur WWE-Videos ansehen. Da sind wahrscheinlich auch Leute dabei, die mal einmal im Monat irgendein WWE-Video gucken, aber die haben den Kanal halt trotzdem abonniert.
Die warten halt dann darauf, dass The Rock auftritt oder John Cena oder sonst irgendwas. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Und du siehst ja auch, dann hat dann mal so ein großes Video von mit The Rock zum Beispiel, hat er mal 3 Millionen. Aber das wirkt natürlich dann bemessen an 100 Millionen Abonnenten fast schon verschwindend gering. Aber es ist eben auch YouTube. Du darfst nicht erwarten, dass jedes Video, was du online stellst, auch gleichzeitig deine komplette Zielgruppe erreicht. Das hast du mal, also wenn du einen kleinen Kanal hast und du erwischt halt quasi mal, das kenne ich noch aus Headlock-Anfangszeiten. Inzwischen ist es ja bei uns auch so, ne? Dass ab einem gewissen Zeitpunkt werden dann auch deine Inhalte anders geteilt und so weiter und so fort. Und dann wird es halt umso schwieriger, auch wieder die hohen Zahlen zu erreichen. Und zugleich hast du dann auch immer wieder diese Ausreißer. Ja, also so gesehen ist es für einen kleinen Kanal deutlich einfacher, exponentiell mehr Views zu erzeugen im Vergleich zu einem großen Kanal. Wir werden kein WWE-Video haben, was 150 Millionen Views oder sonst irgendwas hat, einfach weil es ist nicht Musik zum Beispiel, was sich Leute zigfach anschauen, ne, und dann laufen lassen oder sonst irgendwas. Ne? Das wirst du halt eben nicht haben. Aber ansonsten Beliebtheit, ja, ist halt schon groß, muss man ganz klar so sagen. Und vielleicht auch da jetzt hier der Kick hat gefragt, was haltet ihr grundsätzlich von MMA-Einflüssen im Wrestling? Für mich passt das so gar nicht und macht die Immersion von einem echten Kampf kaputt. Ich muss sagen, das ist natürlich auch was jetzt so in den vergangenen 10, 15 Jahren, 20 Jahren stärker mit reingekommen ist. Wir hatten schon immer sowas wie Kicks oder bestimmte Art von Schlägen, haben wir schon immer gehabt. Aber natürlich auch gerade dieses Submission-Wrestling, natürlich auch Ringer-Elemente und so weiter und so fort, haben wir jetzt schon immer gehabt, aber natürlich zuletzt verstärkt MMA-Einflüsse. Ich muss sagen, das kann für mich beides in beide Richtungen gehen. Ich finde, MMA-Einflüsse auf der einen Seite können, wenn sie gut gemacht sind, richtig, richtig geil sein, aber nichts ist schlimmer als zum Beispiel jemand, der Kickpads trägt und nicht kicken kann.
Stimmt, ja. Nein, also ich würde es beantworten mit, das kommt immer sehr darauf an, wer es macht und in welchem Kontext. Also das eine ist mal, du musst auch dein Publikum erziehen. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal erinnern, der Tap-Out zum Beispiel, der völlig normal ist mittlerweile, also wenn du irgendwie in der Submission bist, du tappst und damit ist erledigt, das kannte ja vor UFC niemand. Also auch wenn du die alte WWE-Matches ansiehst, wenn da irgendjemand im Sharpshooter 5 Minuten drin war, dann hat er wie ein Bekloppter irgendwie auf die Matte geklopft.
Ja.
In Europa zum Beispiel war ja das seit jeher gang und gäbe. Also das Lance Storm mal erzählt, der war bei der CWA, also auch in Wien, in Hannover, und war in irgendeiner Submission und hat halt irgendwie, wie es halt kannte, dann auch so quasi aus Schmerz im Selling auf die Matte geklopft mehrfach. Und der Referee hat irgendwie gesagt, was machst du denn da? Hör auf damit, wenn du quasi das dritte Mal hier klopfst, dann ist das Match vorbei. Weil das ja auch die, Und da waren aber die Leute darauf fokussiert, also die kannten das, ja. Die haben das da als Stilmittel eingesetzt. Du klopfst einmal, du klopfst zweimal, so wie wir es halt kennen, aus dem US-Wrestling mit der Arm wird gehoben, noch aus den 80ern.
Oder auch nicken.
Und quasi beim dritten Klopfer war es vorbei. Ja. Und die haben das da als Stilelement eingebaut. Und im US-Wrestling derselben Zeit haben die wie die Dummen auf die Matte geklopft und es ist gar nichts passiert. Und du musst die Leute halt auch erziehen. Also wer kannte denn sowas wie einen Armbar oder einen Triangle-Joke? Das hat man halt etablieren müssen. Und wenn jetzt jemand mit einem Hintergrund, sei es jetzt ein Matt Riddle, eine Ronda Rousey, ein Brock Lesnar das macht, oder halt jemand, wo man weiß, der trainiert diesen Stil, ein Bryan Danielson, ein Jon Moxley, die können das natürlich auch gut einbauen. Wenn ich mir so einen Miss anschaue, der diese Bryan Danielson-Kicks macht, dann denke ich mir, komm, lass es einfach.
Genau, sowas meine
also,
ich, ja.
Genau, also es kommt halt sehr stark darauf an, wenn man es richtig macht. Wir haben es halt auf der anderen Seite jetzt vor kurzem erst gesehen, dieses furchtbare Shayna Baszler-Ronda Rousey-Match. Da hättest du zwei Leute mit einem MMA-Hintergrund gemacht, die so einen geworkten MMA-Fight machen. Da haben wir wieder gehört, da gab es im Hintergrund sehr viel Zwist und Streitigkeiten. Die wollten ein ganz anderes Match machen. Aber das war einfach komplette Grütze und komplett furchtbar. Ich sag mal, wenn es gut gemacht ist, sehe ich es sehr gerne. Ich glaube, wir haben dann irgendwo nachher auch noch so die Frage von den Guilty Pleasures. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich sehe sehr, sehr gerne so Sachen wie Ambition, so Shoot-Style-Wrestling oder auch Josh Barnetts Bloodsport. Das würde ich sagen, ist so eine Guilty Pleasure von mir. Wenn das gut gemacht ist von Leuten, die das gut können, die den legitimen Kampfsport-Hintergrund haben, sehe ich sowas unheimlich gerne. Jetzt nicht ständig, aber fokussiert ab und zu ein paar Mal im Jahr. Finde ich das sehr, sehr gut. Aber es muss halt irgendwie auch zum Stil und zum Match und zur Geschichte gut passen.
Bin ich komplett bei dir. Es ist halt genau das, ne? Und das ist ja bei vielen Dingen im Wrestling so, ne? Es ist auch nichts ist schlimmer als schlechtes Comedy Wrestling, aber genauso richtig gutes Comedy Wrestling kann auch super gut funktionieren. Und genauso ist es bei MMA Einflüssen eben auch.
Es ist bei allem, ja. Ich denke mir das immer wieder, wenn ich Leute sehe, wo ich denke, du hast keine Basics und du machst hier High Flying, das scheiße aussieht, wo ich Angst haben muss, dass du dir oder dem Gegner oder euch beiden wehtust. Lass es doch einfach und fokussiere dich auf das, was du kannst. Das sehe ich immer wieder, gerade bei so lokaleren Indie-Shows von gewissen Leuten. Und das ist halt bei allem. Also wenn es gut gemacht ist, wenn es gut beherrschbar ist und wenn es gut ins Match passt, ist Wrestling toll, egal welche Stilrichtung. Und wenn es nicht passt und also ich habe MMA wirklich jetzt ja lange geguckt auch und habe so das Gefühl, ich habe auch einen guten Einblick und kann es ein bisschen einschätzen. Und es gibt nichts Schlechteres als so einen Armbar oder ein Triangle oder eine Guillotine oder einen Choke, wo du quasi auch als Nicht-Kampfsportler siehst, das ist kompletter Schwachsinn, was du da tust. So funktioniert das einfach nicht. Genauso wie, ich meine, gut, das ist halt Wrestling. Wenn du mal gesehen hast, wie schnell auch ein MMA-Kampf mit einem richtig ausgeführten Rear-Naked-Choke vorbei ist, dann dauert das keine 10 Sekunden. Ja. Und dann hast du Leute, die irgendwie 5 Minuten hier im Sleeper-Hold rumliegen. Gut, das ist das eine Ding, das ich mal im Wrestling, das muss ich halt anders sehen.
Ja. Muss ich nicht nochmal wiederholen. Ich bin da sehr, sehr stark bei dir, was auch daran liegt, dass wir da, glaube ich, sehr ähnliche Geschmäcker haben, was unser Wrestling angeht. Aber wir haben so zwei Fragen. Ich finde, die kann man auch gut kombinieren. Die machen wir jetzt noch. Danach haben wir noch eine Frage zu PWI 500, die ich hier noch unterbringen möchte. Und dann machen wir Schluss. Wir haben so zwei Fragen. Du hast gerade die Frage zu den Guilty Pleasures schon angesprochen. Das hat der Laszlos gefragt. Habt ihr Guilty Pleasures im Wrestling-Bezug? Und der Showstopper hat noch gefragt, gibt es bei euch bestimmte Zeiträume oder Jahre im Wrestling, die bei euch einen besonderen Stellenwert haben und von denen ihr immer wieder Matches, Promos etc. anschaut, aus verschiedensten Gründen? Weil ich muss sagen, für mich gehen diese beiden Punkte, Guilty Pleasures und Jahre, gehen tatsächlich für mich Hand in Hand, weil ich gerne nach wie vor die Sachen aus den frühen 90ern schaue, wo ich mit dem Wrestling groß geworden bin. Und das war auch bei mir immer so. Also ich habe auch immer, wenn ich zum Beispiel umgezogen bin, war das Erste, was ich damals gemacht habe, war einen Fernseher aufzustellen, DVD-Player damals noch. Und dann habe ich erstmal geguckt, als ich mir irgendwie eine alte WrestleMania eingelegt habe. Das war dann WrestleMania 8, das war WrestleMania 9, vielleicht auch mal, wenn es mal was Krasses sein sollte, dann war es mal was aus der Attitude-Zeit oder so. Aber ich habe halt immer diese von Anfang der 90er bis Mitte der 2000er habe ich halt immer genommen und da sind halt auch meine Guilty Pleasures dabei, Markus. Hast du so Zeiten, wo du besonders gerne mal reinschaust?
Ich glaube, nachdem wir ähnlich alt sind und zu ähnlicher Zeit begonnen haben zu schauen, ist es bei mir fast dasselbe. Also ich gucke es jetzt nicht sehr exzessiv, aber es hat halt auch wenn das Produkt damals ja wrestlerisch nicht wahnsinnig gut war, meistens, Aber es hat halt schon so einen gewissen Platz in meinem Herzen, haben halt einfach so die frühen 90er. Also die Zeit, als ich begonnen habe, als da noch irgendwie so, ja, im deutschen Fernsehen lief, ich das teilweise auch auf Sky UK geguckt habe und so. Also ein gutes Bret Hart oder Mr. Perfect Match kann ich mir wahrscheinlich heute auch noch super anschauen. Eine komplett überzogene alte Hulk Hogan Promo oder irgendeinen wacky Engel mit dem Undertaker oder Earthquake oder wer auch immer damals halt gerade der große Bösewicht war. Ja. Das macht halt einfach Spaß, sich das mal wieder, immer wieder mal anzuschauen. Ich mag es jetzt nicht exzessiv, aber grad, du hast ja auch oft so irgendwie ja, so Clickbait-YouTube-Videos,
ja, total,
die 10 krassesten Storylines der frühen 90er oder was auch immer. Und da schaue ich halt diese 10 Minuten ab und zu mal ganz gerne rein und schwelge so ein bisschen in Erinnerungen. Und Guilty Pleasures habe ich gesagt, also so Schutzteil-Zeugs mag ich ganz gerne. Ja.
Also, was ich gerade noch erzählen wollte, ne? Ich finde, dadurch, dass du ja die Sachen natürlich da auch gerade aus dieser Zeit schon so oft gesehen hast, das ist auch so herrlich entspannend. Ne? Du musst da nicht dich noch groß drauf konzentrieren. Die ballern nicht 40 Aktionen, 5 Dives und dann noch 2 Submissions innerhalb von 2 Minuten durch, sondern da wird dann geschlagen, da wird ein bisschen gepostet, dann guckst du dir an, was irgendwie die Zuschauer machen. Und das ist einfach aufgrund der Eindrücke auch, ist es viel, viel entspannter zu schauen als heutzutage Wrestling. Ja. Also, wenn ich jetzt sage,
da gibt's,
oder?
Ja, da gibt's den Hulk-Up, Schlag geblockt, 3 Schläge, vielleicht noch einen Bodyslam in Seil, Big Book, Leg Drop, Dankeschön, Wiederschauen, ich bin Hulk Hogan, Hand ans Ohr und 10 Minuten feiern lassen. Also, was gibt's denn Schöneres?
Ja, eben, das reicht mir dann vollkommen, ne? Beim Warrior genau dasselbe, ne?
Hulk ab, dazu noch die Musik und...
Genau, die Frage können wir auch noch mit reinnehmen, weil das wäre nämlich meine Antwort hier gewesen. Wir hatten auch noch irgendwo die Frage, genau, der David hat noch...
Ich glaube, Lieblingsmusik ohne Lyrics war das, ja, glaube ich.
Warrior, hallo?
Bei mir sind es noch die... Also auch so diese Zeit, die Rockers, muss ich sagen. Was?
Perfect, was Mr. Perfect.
Mr. Perfect, auch das alte Bret Hart-Theme. Das Own Heart Theme mag ich auch ganz gerne.
Ja.
Das sind halt auch so, da merkst du es halt auch stilistisch. Du bist hier in den 80ern, da gibt es irgendwie Keyboard-Synthesizer, ja, ein bisschen Gitarren. Das war zum Beispiel was, kann man sich ja heute, wenn man ein bisschen jünger ist, auch nicht mehr vorstellen. Das war ja für uns nicht so, dass du gesagt hast, oh, das Ultimate Warrior Lied, das möchte ich gerne hören. Ja, grüß Gott, hallo, du bist in den frühen 90ern. Das kannst du dir vielleicht, wenn du das passende Kabel hattest, konntest du das irgendwie von der VHS-Kassette auf eine Audiokassette überspielen. Dann ist irgendwann, ich weiß noch, wann war denn das? Ich glaube 1995 ist dann so diese erste CD, Full Metal, rausgekommen, ja, wo die Themes drauf waren. Beziehungsweise ich glaube, da gab es dieses In-Your-House-Spiel, das so an Mortal Kombat angelehnt,
ja, das war
auch damals so die Simulation.
Und ganz schrecklich.
Da bin ich drauf gekommen, wenn du dieses, da hatte ich die CD-ROM für den PC, wenn du die in den CD-Player gespielt hast, waren ab Track 2 die Themes der Leute, ja, drauf, die dann im Spiel vorgekommen sind. Und das waren so meine ersten, meinen ersten CD-Player, mobilen CD-Player, so als 12-, 13-Jähriger. Da sind dann sehr, sehr viel diese frühen WWE, WWF-Theme-CDs gelaufen und meine ersten größeren Downloads im langsamen Modem-Internet der 90er Jahre waren so 2-3 Megabyte große Wave-Dateien von irgendwelchen Wrestler-Themes, die ich irgendwo gefunden habe.
Da habe ich mal ganz furchtbaren Ärger von meinem Vater bekommen, weil ich wir hatten damals ISDN und dann habe ich das viel zu lange angelassen, und weil da hat man noch nach Minuten berechnet und dann war das ISDN für 2,5 Stunden an oder sowas, bis dann so diese Datenmengen runtergeladen hat.
Also ich glaube, manche, meine Mutter war da sehr human und hat da einiges ein bisschen auch an meinem Vater vorbeibezahlt. Ich glaube, mein Vater weiß teilweise bis heute nicht manche Telefonrechnungen, die ich dann in jungen Jahren mit Internetkonsum produziert habe. Also, nein, aber das war, und das hat natürlich so ein bisschen Platz im Herzen. Ich muss sagen, ich höre auch heute auf Spotify ab und zu gerne einfach noch so alte Wrestling-Themes der damaligen Zeit.
Markus rennt dann so Musik vom Ultimate Warrior in seinem Morgenmantel durch die Wohnung oder so.
Ja, woher weißt du das? Genau, genauso. hol die Post aus dem Briefkasten. Genau. Rüttel so ein bisschen an der Tür.
Finde ich gut. Ich weiß, was ich gerade sagen wollte. Ich habe nämlich damals von wegen nach dem Motto, wir hatten ja nichts. Ich habe damals WWF Superstars auf dem Gameboy gehabt und da hattest du halt dann so diese wirklich ganz rudimentären Themes gehabt, wenn du die Wrestler im Auswahlmenü gehabt hast.
Und die hast du dir teilweise auch dann angehört. Ja,
habe ich dann laufen lassen.
Habe ich nämlich auch so gemacht.
Genau das, ja. Wir hatten ja nichts.
Ich glaube, die ersten halbwegs verwertbaren Themes, die dann auch sehr ähnlich geklungen haben, weil das damals war ja wirklich so MIDI-Gedudel. Ich glaube, das waren dann so diese Super Nintendo Mega Drive-Spiele, ja. So Raw und Royal Rumble, Super WrestleMania. Und die habe ich tatsächlich, ja, die habe ich wirklich so als Hintergrundmusik teilweise auch in meinem Zimmer laufen lassen dann. Ja.
Sehr, sehr schön. Letzte Frage. Der AIC91 fragt hier, könnt ihr in den kommenden Podcasts mal über die PWI 500 sprechen? Er hat sich's im Magazin erhofft und er wird gern wissen, was wir zu den Top 10, Top 20 halten. Also, da kommen wir ja mal ganz kurz was zu sagen. Also, Nummer 1 ist ja Seth Rollins, Nummer 2 Roman Reigns, 3 Moxley, dahinter Gunther, El Hijo del Vikingo, MJF, Okada, Orange Cassidy, Josh Alexander und Cody Rhodes. Und da gab es ja zum Beispiel einen Streitpunkt, den haben wir auch schon auf dem Discord wurde diskutiert, dass Josh Alexander vor Cody Rhodes zum Beispiel steht und so weit in den Top 10 ist.
Ja, ich das Schönste, was ich gesehen habe, als ich mir die PW 500 angeschaut habe, war Masha Slamovic vor Will Ospreay.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also Will Ospreay muss definitiv weiter hoch. Das muss man ganz klar sagen. Ich finde aber auch, dass zum Beispiel auch, also Masha Slamovic.
Der kann vielleicht von Masha Slamovic noch was lernen. Ja. Das weiß ich ja nicht. Das soll man nachfragen.
Ryan Daniels übrigens auch hinter Masha Slamovic.
Ja, also die kommt, aber deswegen holt die WXW wahrscheinlich auch Masha Slamovic im November wieder und nicht Will Ospreay.
Ich glaube daran liegt es ganz
die,
genau.
Die PWI 500 Platzierung war es.
Ich würde auch persönlich nicht Seth Rollins auf 1 setzen, sondern wenn du dann davon ausgehst, ne, wer hat am meisten Geld gezogen und so weiter und so fort, da musst du halt Roman Reigns nach ganz vorne setzen. Ich sehe auch John Moxley nicht auf 3 zum Beispiel, aber.
Ich glaube, das war aber auch so ein bisschen das Gimmick, wenn du es dir anschaust. Ich glaube, das waren irgendwie so die 3 Original-Shield-Member, ja. 10 Jahre nach ihrem Debüt auf den Platz. Also, ich glaube, man darf das halt noch nicht überschätzen. PWI ist halt natürlich mehr oder weniger, also nicht mehr so, wie es zu unseren, in meinen Kindheits- oder unseren Kindheitstagen waren. Ich glaube, die erste PW 500-Ausgabe, die ich mir gekauft habe, war 1993 oder 94.
Ich sehe es jetzt auch gerade erst. Trey Miguel auf Platz 20 vor Leuten wie Sami Zayn und Kenny Omega. Also nichts gegen Trey Miguel, ne? Aber
nein, gar nicht. Aber ich glaube, man muss es halt immer noch so sehen. Es ist halt so eine Kayfabe-Publikation, wo man einerseits irgendwie versucht, sein Gesamtbild über alle Promotions abzubilden, wo man aber auch keine Abstufungen macht. Weil Josh Alexander zum Beispiel, ja, der war halt lange Impact-Champion und hatte halt da seine Siegesserie und der ist, glaube ich, am längsten amtierender Impact-Champion in der Geschichte. Aber ich kann halt Impact 2023 jetzt nicht mit AW New Japan oder sonst was gleichsetzen, genauso wie ich halt Leute, die bei NWA oder MLW gut sind. Aber das ist halt so, also quasi du hast einerseits diese Geschichte, die Top-Leute aus allen Promotions werden halt irgendwie vorne hingereiht und du hast ja auch nicht, also bei jetzt Observer Awards zum Beispiel, die werden abgestimmt von den Lesern, aber da hast du halt gewisse Kriterien, nach denen du dich halt irgendwie richtest, das hast du halt bei einem PWI einfach nicht, also das ist nicht so, dass du sagst, die besten Worker, die Leute, die das meiste Geld ziehen, die Leute, die, keine Ahnung, meinetwegen die meisten Klicks auf YouTube haben, wenn wir das Thema vorhin hatten, die irgendwie die bestgeratetsten Matches im Jahr hatten, die die meisten Titelverteidigungen hatten, meinetwegen, dann müsste ein Orange Cassidy ja weit vorne. Egal. Du hast halt nicht irgendwie messbare Kriterien, wo du sagen kannst, anhand von denen kann ich nachvollziehen, wie diese Liste zusammenkommt, sondern ja, es werden halt gewisse Dinge einfach wahrscheinlich festgelegt. Du willst halt gewisse Leute aus allen Promotions irgendwo vorne hinhaben. Aber ich glaube jetzt nicht, wenn ich irgendwie alle, die da mitgewirkt haben, ich glaube, müssen wir mal fragen, ich glaube, Striga ist ja auch für teilweise die Japan-Platzierungen dort auch mitverantwortlich. Ich würde gerne wissen, wenn ich die...
Da hat der Naito vergessen, meinst du?
Der, ja, siehst jetzt, muss man fragen. Genau, also Naito hat man vergessen offenbar. Nein, ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch dabei ist, aber ich weiß mal, von vor ein paar Jahren zumindest war der, hat er, glaube ich, in seiner Biografie stehen auf Twitter, dass er da irgendwie mit involviert ist für die Japan-Rankings.
Und Striga hätte nie im Leben Naito vergessen.
Ich glaube auch nicht.
So, dafür bin ich gut genug.
Nein, aber mich würde wirklich interessieren, wenn ich all diese Leute, die irgendwie mitgewirkt haben, an den Tisch setze und sage, könnt ihr mir in stringenten Kriterien erklären, wie diese Liste zustande kommt? Glaube ich, geht das einfach nicht. Also, ja. Cooles Ding. Ich glaube, ist auch dafür gedacht, dass man halt drüber diskutiert. Gibt es, glaube ich, seit 1991, hat natürlich auch historisch diesen Wert, so, oh, die PW 500 sind rausgekommen. Ja. Aber ich glaube, du kannst das halt jetzt nicht irgendwie als ernsthaftes Ranking für irgendwas sehen.
Für die Wrestlerinnen und Wrestler ist es halt auch geil, ne? Also das ist natürlich dann auch so ein, ne? Das bedeutet denen, glaube ich, schon was, wenn sie da weit oben
stehen. Ja, also ich habe auch, ich glaube, es hat auch jemand, Robert Dreisker zum Beispiel, auf Instagram gefragt, so, wie zufrieden bist du dann halt mit deinem PWE-Ranking? Und er hat gesagt, ja, solide, er hat sich über 100 Plätze halt verbessert. Aber ja, don't believe your own hype, also am Ende des Tages ist das ja jetzt weder ein Ranking, das dir irgendwie Geld bringt, noch irgendwie Ruhm und Ehre. Also du bist halt irgendwo mit, es ist halt eine Leistung, wenn du sozusagen hier gerankt bist unter den 500 besten Wrestlern der Welt. Also natürlich gerade, wenn du jetzt nicht einer der Topstars bist, sondern eben zum Beispiel jemand aus einer europäischen Liga oder aus einer kleineren Liga. Aber ja, ich glaube, darum kaufen kannst du dir halt auch nichts.
Nee. Ich hätte es anders gemacht, sagen wir es mal so. Aber ich finde, es ist halt, das haben wir, glaube ich, aber auch schon ein paar Mal gesagt. Also man muss jetzt da nicht, man sollte das nicht überbewerten. Es ist eine schöne Diskussionsgrundlage, um darüber zu sprechen. Meine Liste persönlich sehe ganz anders aus. Ich würde aber auch nicht versuchen, alle Wrestler weltweit jetzt zu ranken, sondern das geht ja auch gar nicht. Wie willst du das machen?
Also ich als so Analytics- und Statistik-Nerd würde dann wahrscheinlich daran zugrunde gehen, zu versuchen, irgendwie ein System zu bauen, das alle diese Dinge irgendwie berücksichtigt, um dann wirklich eine möglichst repräsentative Liste irgendwie zu generieren. Und das ist genauso, wie wenn du irgendwie den Auftrag kriegst, schreib doch mal einen Artikel über die, weiß ich nicht, 100 besten Wrestler aller Zeiten oder so. Ja, nach welchen Kriterien denn?
Eben. Das ist immer ganz, ganz furchtbar subjektiv. Aber es ist dadurch eben auch schön. Deswegen kann man darüber diskutieren. Aber es ist natürlich keine Liste, die in irgendeiner Art und Weise einen repräsentativen oder gar einen vollständigen Charakter hat. Das ist einfach so. Und so muss man es auch sehen. Und also, nicht böse gemeint. Also, ich finde Mascha Slamovic toll, aber die ist hier quasi als Top-Female-Talent der Welt.
Und ja, vor Becky Lynch und Ronda Rousey und
Charlotte und keine Ahnung.
Charlotte und Britt Baker und Jade Cargill und alle, die da irgendwelche Titel gehalten haben in den Top-Promotions. Ja, nein, vergönne ich ihr. Also ich sehe die auch gern. Aber ich habe eben, als diese Frage im Discord gestellt wurde, habe ich mir die Liste mal rausgesucht und habe halt so ein bisschen mal einen Blick drauf geworfen. Und da ist mir halt sehr eindeutig diese Mascha Slamovic Will Ospreay-Positionierung aufgefallen. Und da habe ich gedacht, okay.
Ja, nee. Aber naja, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden, also subjektiv. Ich finde es witzig, wenn man darüber diskutieren kann, aber mehr sehe ich da auch nicht. Also weil, wenn ich jetzt festlegen müsste, Markus, wer die 1, 2 und 3, wer wäre es bei dir?
Also ich würde wahrscheinlich tatsächlich Moxley relativ weit vorne sehen, weil der war echt so gerade bei AEW der MVP, der viel eingesprungen ist, wenn irgendwie, sage ich mal, unter Anführungszeichen die Kacke am Dampfen war und auch abgeliefert hat. Ich sehe Will Ospreay einfach aufgrund der Matchqualität, die er geliefert hat, da sehr weit vorne. Und wahrscheinlich würde ich von WWE-Seite trotzdem Roman Reigns in den Top 3 sehen, weil der halt einfach die meisten Ratings gezogen hat, die beste Storyline hatte im Jahr. Also ich würde wahrscheinlich sagen, Reigns und Moxley sind ja auf Platz 2 und 3, also wahrscheinlich gar nicht so schlecht, aber ich würde wahrscheinlich Seth Rollins dann gegen Will Ospreay austauschen wollen.
Ich würde, glaube ich, Reigns, Gunther, Ospreay?
Gunther mit ja, dem Gunther würde ich auf jeden Fall unter die Top 5 auch reingeben, ja.
Also, aber da merkt man schon, also aber auch da unterschiedliche Kriterien, ne? Ja. Reigns aufgrund seines Standings, aufgrund dieser großen Storyline, die ohne ihn auch nicht funktioniert hätte, hat WrestleMania geheadlined und tonnenweise andere WWE-Pay-Per-Views, die einfach die größte Reichweite haben. Gunther hat den eine unfassbare Matchqualität und eben auch noch diesen Rekord-Title-Reign und Ospreay einfach, der ist mit in meinen Augen der beste Wrestler der Welt, was so die Matchqualität angeht. Und
ja.
Deswegen wären das so meine Top 3. So, aber das kann auch jeder anders sehen.
Ja, eben. Also das musst so. Du halt echt sagen, wonach bewertest du es.
Ja, eben, ganz genau. Aber ich glaube, damit bewerte ich dann diesen Podcast nämlich als beendet an der Stelle.
Ich glaube auch, ja. Wir sind eh hier bei, fast 2 Stunden schon wieder,
oder? Ja, es hat sich doch irgendwie wieder ein bisschen gezogen. Aber ich glaube, dann können wir hier auch sehr, sehr gut den Deckel hier drauf machen. Ich glaube, wir hatten eine gute Zeit. Nächste Woche geht es dann hier weiter mit der Zukunft von WWE. Da werden wir dann drüber sprechen. Und ja, Markus, hast du noch finale letzte Worte hier an der Stelle?
Also geht auf YouTube, Spotify oder sonst wo hin und zieht euch mal ein paar schöne alte 80er und 90er Themes rein. Besonderer Anspieltipp, das ist, glaube ich, auf einer von diesen WCW-CDs drauf. Man hat tatsächlich für den deutschen Markt mal versucht, Alex Wright irgendwie so als Dancefloor-Sänger zu positionieren, also ich überlege gerade, wie der Track heißt, aber der ist auf glaube ich, einer von diesen WCW-CDs drauf, also ganz heißer Anspieltipp, Alex Wright, der hier zum Dancefloor-Beat rappt. Ich glaube, das werde ich mir jetzt gleich mal im Auto anhören, wenn ich meinen Sohn abholen fahre.
Mach das mal. Das ist auf jeden Fall besser und nicht weniger aggressiv als die Musik vom Ultimate Warrior.
Heartbeat Away heißt es übrigens. Findet man sicher auf YouTube und auf Spotify.
Wunderschön. Gut, da mache ich hier an der Stelle jetzt den Deckel drauf und entlasse euch in eine Wrestling-Woche. Wir hören uns dann nächste Woche hier im Wochenend-Podcast wieder, wenn ihr mehr von uns haben möchtet. Patreon, Steady oder auch die YouTube-Kanalmitgliedschaften. Da gibt es die natürlich dann auch alle zu hören. Die Bonusinhalte könnt ihr euch reinstürzen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch bei Holy vorbeischauen. Links findet ihr in der Beschreibung und in den Shownotes. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und Supporten. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.